Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio. Halli, hallo und herzlich willkommen zur 110. Ausgabe von Radio Tux Talk.
Flydi ist da.
Hallo.
Neuer Gast, Felix.
Genau. Hallo.
Der ist heute Gast 1. Dann haben wir Marc.
Hallo.
Lange war er weg. Irgendwie war über See.
Über See, Jesus, Job, alles. Alles.
Alles. Und jetzt bist du wieder da.
Quasi, ja.
Freut uns sehr. Und Patrick ist da.
Hallo.
Den hat man auch hier noch nicht gehört, aber der ist schon eine Weile bei Radio Tux und schreibt öfter mal Beiträge und ja, wird vielleicht auch öfter hier zu hören sein. Wir haben heute ein paar interessante Themen, deswegen ist auch der Felix da.
Auf jeden Fall. Nur deswegen eigentlich. Naja,
nur deswegen, genau.
Die interessanten Themen.
Wenn ihr noch nicht drin seid, könnt ihr zu uns in den Chat kommen und ich glaube, ich muss auch noch mal kurz twittern. Ich habe vergessen zu twittern, dass wir on air sind. Oder Identen. Identen?
Einrücken.
Wir sind on air. Okay. Reicht, oder? Die Leute müssen selber rausfinden, wo wir sind. Ihr könnt auf jeden Fall mit in den Chat kommen, irc-freenode.net, Raute Radio Tux und ihr glaubt es nicht, was für ein Riesenbildschirm wir haben. Wir können also alle definitiv...
Also wir können es zwar nicht lesen, aber wir sehen ziemlich viel und er flimmert ein bisschen.
Ja, das ist diese 100 Hertz und so.
Das soll doch eigentlich nicht flimmern, oder?
Doch, gerade dann.
Nee, ja, genau bei 100 Hertz. Das nicht.
Ist es eine Röhre? Ja, hat die noch einen Refresh Rate?
Ja, ja, das ist noch eine Röhre.
Nee, aber das ist ein Plasma.
Wie viel Zoll sind denn das überhaupt?
52?
Das ist doch kein Plasma.
Das ist ein Plasma.
Warum kein... flimmert der dann?
Es ist ein Plasma. 52.
Ach so, deswegen. Ach so. Ja, klar. Ach so, das Modell ist ein Plasma.
Ja.
Ah, verstehe.
Was hast du gedacht?
Ja, ein Plasma-Fernseher oder so. Gibt's ja auch. Aber ja, die flimmern halt nicht.
Doch, das ist ein Plasma-Fernseher. Das Problem ist sicher der Eingang vom,
Ach so.
Also wenn du da richtiges Fernsehen anschließt, ist es, glaube ich, besser, als wenn du da ein...
Du meinst, das Linux ist schuld.
Genau. Irgendeiner muss ja schuld sein.
Okay, verstehe.
Okay, Oracle, mal wieder.
Oh.
Ja, sie sind irgendwie nicht so glücklich, dass da so ein paar Leute so LibreOffice gegründet haben und haben deswegen gesagt, naja, wenn ihr LibreOffice habt, dann geht doch mal bitte und kuscht euch hier aus dem Community Council. Weil da brauchen wir euch dann nicht mehr.
Ja. Was genau ist denn der Community Council?
Das ist das Gremium, was das OpenOffice.org-Projekt leitet. Mhm. Und das ist zur Hälfte von Mitarbeitern von Oracle besetzt und zur Hälfte von Leuten aus der Community.
Okay. Und natürlich zu 10% mit Leuten, die keine anständigen Vorlagen designen können.
Oh ja. Wahrscheinlich sogar 90%. Ja. Ja, okay.
Wollte ich nur gesagt haben.
Also man sieht immer mehr, Oracle macht sich da irgendwie nicht gerade Freunde.
Aber Oracle hatte noch nie Freunde in so, irgendwie, also Programmierer mögen Oracle ja eigentlich eher nicht so, weil die sind ja schon ziemlich fies drauf generell.
Ja, also, ich glaube, keiner mag Oracle.
Ich glaube, Marketing-Menschen, die zu denen sind sie, glaube ich, freundlich, habe ich mir sagen lassen. Ich weiß das nicht.
Die müssen ja die Produkte irgendwann mal auch kaufen.
Richtig, so eine Oracle-Lizenz, da musst du viel mehr reden, dass du da sowas...
Das muss sich ja auch lohnen.
Richtig.
Okay.
Wie ist es denn eigentlich mit dem OpenOffice-Verein? Gehört der auch zu dem Council, oder?
Ja, der OpenOffice-Verein ist ja eine...
Beziehungsweise jetzt Florian Effenberger oder...
Die Thomas sind Krumbein. Jetzt in der Document Foundation und der Verein, gut, das ist ein deutscher Verein halt. Ja, die haben sich das... Die sind eher alle für die neue LibreOffice. Also müssten sich dann wahrscheinlich auch irgendwann mal umbenennen. Na, jedenfalls sollen die Leute jetzt gehen und wird halt damit begründet, dass sie, dass das ja Interessenkonflikte sein könnten, wenn man da bei beiden mit ist. Und es könnte natürlich auch die Leute verwirren, die das benutzen, dass Leute in beiden Projekten sind, die ja nichts in Anführungsstrichen miteinander zu tun haben. Und ja. Also Oracle ist da jetzt ganz klar auf der Linie, ihr macht mal euer Zeug, euer LibreOffice und wir machen hier mit OpenOffice weiter und wir arbeiten nicht zusammen. Mhm. Und ist es auch eine neue Version von OpenOffice rausgekommen? Oder ein Release-Kandidat von 3.3?
Release-Kandidat.
Ja. Okay, das war es mal wieder zu unserem wir heulen über Office, über Oracle meine ich natürlich.
Ja. Oh. Wir haben ja noch gar nicht angefangen, über Office zu lästern. Also jegliche Office-Produkte, ich weiß nicht, ich bekomme da jedes Mal Schreikrämpfe, wenn ich so ein Teil benutzen muss.
Deswegen benutzen wir doch alle LaTeX, oder?
Richtig. Ja. Oder HTML.
Oder
HTML. Ja, das ist auch ganz
nett. Also für Slides und so mache ich gerne HTML.
Stimmt, ja. Du hast mir letztens was geschickt und das müsstest du eigentlich auch mal. Hast du es irgendwo beschrieben, wie man das macht? Ah, da kommen wir bestimmt, können wir gleich nochmal drüber reden.
Steht im Source dann. Ja, das ist voll Open Source auf GitHub und so. Okay. Ja, aber können wir nachher mal beschreiben, wenn das jemand interessiert.
Okay, so eine andere große Firma.
Richtig. IBM hat sich entschieden, aus dem Apache Harmony-Projekt rauszugehen. Also in letzter Zeit war das ja eh ein bisschen in Nachrichten mit Android und so weiter. Apache Harmony prinzipiell ist ja einfach eine Open-Source-Implementierung von dem ganzen Java, den ganzen Java-Basis-Libraries.
Genau.
Und ich glaube, wurde damals gegründet, weil die Leute ein bisschen unzufrieden waren, wie Sun die Java-Libraries quasi bestimmt hat. Das war ja bevor Sun dann quasi damit irgendwie diesen offenen JCP-Prozess eingeführt hat.
Java Community Process.
Genau, und Harmony wird zum Beispiel auch bei Android verwendet, um da die Java-Basisklassen bereitzustellen. Und ich glaube, der große Unterschied zwischen OpenJDK und Harmony hat wohl noch ein paar Bugs, also zumindest die Leute, mit denen ich da geredet habe, die ein bisschen was mitgemacht haben, die sagen, ja, ist nicht das Schnellste, ist teilweise recht naiv implementiert und auch ein paar Bugs, aber dafür ist es halt unter Apache-Lizenz, soweit ich weiß.
Genau.
Was dann natürlich ein bisschen angenehmer ist als bei OpenJDK, das ja unter der GPL ist. Korrigiert mich, wenn ich das falsch sage.
Auch der Grund, weshalb bei Android Harmony verwendet wurde und nicht OpenJDK.
Genau.
Aus dem Grund, weil sie es halt dann im Endeffekt in ihrem Projekt integrieren konnten und da auch irgendwie Third-Party-Anbieter das in der Closed Source freigeben konnten, ohne dass es jetzt irgendwie Probleme gibt von der Lizenz her.
Und wie gesagt, also IBM hat sich jetzt da am 11. Oktober dafür entschieden, einfach mal aus diesem Apache Harmony-Projekt auszusteigen und komplett sich hinter Oracles OpenJDK zu klemmen. Und die Apache Software Foundation fand es wohl auch nicht so gut und waren etwas
pikiert.
Ja, waren sehr irritiert, dass das passiert ist. Und ja, also IBM sagt immer noch, sie finden es total toll, Apache Harmony, aber sie gehen halt und schauen sich dann doch lieber das OpenJDK an.
Okay, da könnte man jetzt auch überlegen, sind sie vielleicht dann auch auf Oracles Seite bei OpenOffice? Naja, gut, okay, aber die Brücke jetzt zu schlagen wäre natürlich auch, reine Spekulation, sagen wir mal so.
Aber das können wir ja.
Genau. Wir sollten doch vorne so ein Disclaimer immer dran bringen. Wir haben alle keine Ahnung, wir rätselraten. Davon ganz viel, genau, ja. Und wir rätselraten hier alle viel rum.
Genau.
Richtig.
Eine andere bekannte Art von Harmony ist die Dalvik VM, oder?
Nee, das ist eine ganz andere Geschichte.
Das ist eine ganz andere Geschichte.
Also die Dalvik VM ist die VM, auf der die Android-Programme ausgeführt werden. Das ist eine Entwicklung von einer Firma, deren Name ich gerade nicht weiß, die dann irgendwann mal von Google eingekauft wurde und die haben das dann Android genannt. Das Harmony-Projekt ist einfach nur die Bereitstellung der Klassenbibliothek, die man beim Programmieren mitbenutzt. Also die hat eigentlich nichts mit der Dalvik VM zu tun. Ich meine, weil dieser Bytecode, der dann mehr oder weniger dann beim Kompilieren ausgeführt wird, der wird ja dann, bevor der auf das Gerät kommt, nochmal in Dalvik Bytecode umgewandelt und die Klassenbibliotheken haben da, also die sind da halt mit drin, aber die haben eigentlich nichts mit der Form genau. An sich zu tun. Da könnte man auch irgendwelche Standard-Java-Bibliotheken nehmen, wenn man das aus Lizenzgründen tun wollte.
Also die Klassenbibliotheken sind dann für Sachen zuständig, wie wenn ich, keine Ahnung, eine JPEG-Datei lesen will oder wenn ich in einem String irgendwie, keine Ahnung, suchen will, ob da ein Wort drin vorkommt. Also genau. Alles, was man halt so
genau.
Nicht
oder,
selber programmieren
oder auch
will.
So Geschichten wie effiziente Datenstrukturen und Datei-Ein- und Ausgabe und so weiter. Meine Telefone sind aus.
Mein auch. Mein
okay. Der Ingo war es.
Ja. Also eins habe ich ausgemacht, das andere bin ich nicht zugekommen.
Genau.
Ich bin schuld, aber ich bin doch eh nur. Ja, egal.
Genau.
Microsoft Sam, ja.
Was?
Microsoft Sam.
Microsoft Sam?
Sam.
Was ist der Sam?
Microsoft Sam, die Stimme.
Ja. Ah, ja. Kennen wir nicht. Wir nutzen alle keinen Microsoft.
Linux Sam.
Ist so wie der Apple Alex
heißt ja. Der, glaube ich. Warte mal,
den kennen wir natürlich.
Ich kann den mal suchen.
Oder ich finde ja ganz toll diese Stimme bei Mumble. Wir benutzen ja jetzt für Chat, für Audio-Chat-Konferenzen Mumble. Und das ist auch ganz toll.
Hi, I am Alex.
Ja. Hello. Super, ja. Toll. Genau, damit wir wieder festgestellt haben, wir sind doch... Wir sind doch alle nur eine Apple-Fanboy-Geschichte hier.
Und das ist, das ist nicht mein privates, ne? Wollte ich nur sagen.
Ja.
Privat hat ein anderes MacBook Pro.
Ruhe.
Ja. Okay. Ich glaube, wir haben hier mehr Apple-Gadgets als Personen, aber egal.
Ich hoffe nicht.
Nicht? Doch, haben wir.
dann schlägt es um, das komplette Klima von...
Wo wir gerade von IPv4-Adressen reden, ne?
Genau.
Ich habe gehört, in wenigen Monaten gibt es da endgültig keine mehr.
Ja.
Ingo, weißt du da was?
Ich habe gehört.
Ich habe gehört, bald alle. Ja. Ich frage mich echt, ist das was Neues?
Das wissen wir schon seit Jahren.
Ja, genau.
Seit Jahrzehnten eigentlich. Ja. So.
Ja, aber es sind und immer noch wieder wohl mehr da, ne?
Ja, die haben
so mit Erdöl.
Ja, nee,
es geht alle, Oh, wir haben wieder was gefunden.
Ja, die haben dann zwischendurch irgendwelche unbenutzten Bereiche, die für Testzwecke genutzt wurden, dann
richtig.
Halt irgendwie
umdefiniert
und dann weiter benutzt. Und,
ja, aber, und ein paar Universitäten in Amerika haben sich gedacht, ach, pff, wir haben so viele, macht mal hier noch ein bisschen.
Ja, auch irgendwie komplette Class A-Netze. So. Ja.
Wir haben rausgefunden, ein Mann aus dem Sudan hat 1 Milliarde IP-Adressen bekommen.
Was?
Nein, keine Ahnung. Die sind sehr komisch aufgeteilt, würde ich dir nur sagen.
Ja, ja, also wer zuerst kommt und so weiter.
Ja. Apple hat ja auch mit /8 noch.
Ja.
Ja.
Richtig. Ich glaube, Microsoft hat, glaube ich, ein /16. Ja, die kam zu spät.
Ja, wie bei allem. Ja, ich finde es jetzt auch nicht wirklich die Neuigkeit. Also wir wissen, dass die nächstes Jahr wahrscheinlich alle gehen und die IANA wird bald, spätestens nächstes Jahr, irgendwie alle IP-Adressen an die regionalen verteilt haben und die dann verteilen die nochmal ein bisschen und dann ist halt alle.
Ja, das heißt, wir sollten schnellstmöglich gucken, dass wir auf V6 kommen, oder?
Also ich habe meinen DSL-Anschluss ist schon V6 zu Hause.
Wie?
Du kommst direkt auf
V6. Bei welchem Anbieter denn?
Nein, gerade wollte ich sagen.
Ach so, hier, 6-to-4.
Ja, oder? Ja, klar, nur Tunnel.
aber das ist ja auch nicht das Wahre.
Ja, aber die DSL-Provider kommen auch nächstes Jahr. Also Telekom 1 und 1 werden nächstes Jahr IPv6 nativ anbieten.
Mhm. Schick.
Also Telekom plant gerade. Wir haben angefangen jetzt oder nehmen jetzt so ein paar Leute in so ein Testnetz. Ich weiß nicht, ob man sich da bewerben kann irgendwie, keine Ahnung. Aber die fangen jetzt irgendwie zumindest schon mal an mit ein paar Tests und dann denke ich mal, nächstes oder spätestens übernächstes Jahr kriegen alle DSL-Anschlüsse.
Verliert die Telekom gerade nicht nur Kunden? Warum wollen die denn mehr IP-Adressen, wenn die weniger Kunden haben?
Ja.
Tja, das ist die Frage.
Da könntest du mehr Kunden nicht bedienen.
Ja. Richtig.
Genau, und es gibt auch auf Twitter so einen tollen IPv4-Counter und ich hatte das mal letztens geretweetet. Der sagt so pro Tag, wie viele IP-Adressen noch übrig sind.
Ist euch denn aufgefallen, wo ich gerade die Twitter-URL sehe, dass da jetzt so ein Shebang drin ist?
Ja, genau.
Und ihr wisst sicher auch alle, warum?
New Twitter.
Genau, aber warum ist da das Shebang drin?
Ich würde mal vermuten, weil die im New Twitter relativ viel mit Ajax und Asynchron und so weiter machen, dass die URLs von Google durchsuchbar sind.
Weiter. Richtig.
Ah, ja. Ha, gut geraten.
Genau.
Gab heute auch große Diskussionen irgendwie auf Twitter darum oder letztens.
Ja, da gibt es irgendwie, könnt ihr bei Google Code, da gibt es irgendeine spezielle Webseite über Ajax Web Crawling, da steht dann drin, warum überhaupt und Shebang und so. Ich tue das doch direkt mal in die Shownotes.
Steht schon drin.
Nochmal.
Mehr. Ja, nee, ich meine die URL so, natürlich.
Genau.
Achso, also die URL.
Ich habe das vor einer Weile auch gesehen. Das war, glaube ich, irgendwann mal auf Hacker News oder so.
Richtig.
Und genau, da kann man dann im Endeffekt nachlesen, wie man seine eigenen Ajax-Applikationen durchsuchbar macht.
Ah ja, okay.
Ja.
Deswegen ist das da im neuen Twitter auch mit drin. Nochmal, um auf IPv6 zurückzukommen. Also, Wer noch nicht hat, sollte sich auf jeden Fall dringend mit IPv6 beschäftigen.
Oder einfach mehr IPv4-Adressen bunkern.
Um dann demnächst mit zu handeln. Oder?
Ja, klar. Ja, da gab es ja auf dem letzten Kongress einen lustigen Vortrag mit irgendwie hast du mal Netblock, wo es dann irgendwie darum ging, wie man größeren Firmen ihre ungenützten Netblocks abschwätzt.
Ja,
so.
Aber...
Ja.
Das aber ja, halt, also früher oder später muss man eh auf IPv6 umsteigen halt.
Natürlich.
Und sollte man sich auf jeden Fall dringend damit beschäftigen. Also wie gesagt, die ganzen neuen Fritzboxen können es von Hause aus schon. Die können entweder nativ mit IPv6 umgehen, wer tatsächlich so einen Anschluss hat. bei dem das geht, oder zumindest einen IPv6 6-to-4-Tunnel aufbauen. Ja. Und wenn man nur eine eigene Linux-Maschine zu Hause hat, kann man es auch mit 6 machen.
Ja,
also oder mit Teredo. Ja, also da gibt es viele ja. Möglichkeiten, das schon mal ein bisschen mit rumzuspielen. Genau, und
ich glaube, so die ganzen normalen, diese Router-Betriebssysteme, so OpenWRT oder DDWRT und so weiter, die unterstützen es mittlerweile auch schon.
Ja, auch. Die haben auch dann alle Router-Advertisement drin, dass sich so ein großes Netz dann auch verteilt auf die ganzen Rechner und so weiter und so fort.
Also wird ja auch lustig mit Firewalls dann irgendwann mal, weil ich bin sicher, irgend so ein paar NAPs machen einfach IPv6 an, aber die Firewall-Regeln greifen da einfach nicht, weil ihr IPv4-Firewall-Regeln habt.
Erstens das und zweitens sind sie dann halt nicht mehr hinter einem NAT.
Ja,
was richtig. Dann auch wieder das nächste Problem
ist. Also ungefirewalled ohne NAT wird dann, es wird ein Fest.
Ja, und Software quasi. Wird auch kaputt gehen, auf jeden Fall. Ja.
Richtig.
Also da gibt es genug, die einfach auf V4 und dann, ja okay, machen wir überall ein bisschen mehr und dann funktioniert es schon.
Ja.
Es wird interessant. Ich glaube, da werden ein Haufen Windows-Rechner einfach mal so wegsterben.
Du meinst die Windows 95 und 98 Kisten, oder?
Die können das einfach nicht. 2000, guckt denn doof aus der Röhre.
Aber ab XP-Service Pack so und so geht's, glaube ich.
Ja, dann da.
Ich meine, wegen Sicherheitslücken und so, wenn die direkt im Internet hängen.
Ja, also, bei Microsoft gab es ja eine Weile so einen Bug. Du musstest ja nur auf eine IPv6-Adresse gehen. Und warst sofort...
Und dann ist explodiert.
Nee, du warst dann von außen im Netz erreichbar über die dieses automatische Teredo, was der aufbaut im Internet.
Ist das da schon mit drin? Was von Windows waren? Das Windows Vista?
Ab Windows XP Service Pack 3 ist es drin. Mhm. Ist Teredo drin.
Ich jetzt auch noch.
Und halt automatisch an, glaube ich, ab Vista oder sowas. Und nur auf eine IPv6-Adresse gehen und dann...
Ja, interessant finde ich ja das Umgekehrte, dass halt viele Firewalls das so auch draußen im Internet einfach mal durchlassen. Oder
ja,
so.
Sie greift halt keine Regel. Gerade wenn du eine Blacklist hast, dann ist das halt doof.
Ja. Wird auf alle Fälle noch ein Spaß.
Gut.
Ja, für mich jedenfalls.
Oh, ja.
Aha. Ingo.
Auf jeden Fall viel Spaß. Ja, ich hoffe mal, dass wir RadioTux demnächst auch mal wieder auf IPv6 so nativ kriegen, weil am Server liegt schon bei mir nativ IPv6.
Das habe ich gehört, Hetzner hat umgestellt.
Ja, und ich habe auch schon bestellt. Ich habe einen großen Block, aber ich habe es echt noch nicht hingekriegt, das mal in die Firewall und alles einzutragen und durchzuleiten. Okay. Und wie es halt immer so ist, ne?
Ja.
Aber vorrätig habe ich IPv6-Adressen. Viele, Milliarden. Ich habe schon Milliarden IPv6-Adressen.
Ganz viele.
Über 9000 auf jeden Fall.
Über 9000.
Über Milliarden auf jeden Fall.
Ja, das ist über 9000. Darüber brauchen wir gar nicht weiterzählen.
Echt? Ja.
Habt ihr schon festgestellt, dass wir in der 42. Kalenderwoche sind?
Ja, super. Wow. Ich freue mich total. Ja. Wir haben letztens schon das 42-Wochenende gefeiert und jetzt die 42. Kalenderwoche.
Wir kommen aus dem kommt nicht mehr raus, genau. Wollte gerade sagen. Dann können wir ja mal übergehen zu so einem tollen neuen Smartphone.
Was?
So, ich hab jetzt hier erst mal gelesen, dass der Ingo Twitter gegründet hat.
Richtig. Ach, der Ramsch.
Also hier steht neues Startup vom Twitter-Gründer, Klammer auf, Ingo, Klammer zu.
Ja, ich habe ein neues Startup gegründet. Ich muss zugeben, ich habe mir das Ding nicht angeguckt. Es heißt aber Square und ist irgendwas mit Money.
Ich finde das interessant.
Ich kenne das. Das ist,
du kennst das? Na,
ja.
Dann kannst du doch erzählen, was es ist.
Es ist total blöd eigentlich. Es ist ein kleines iPhone-iPad-Accessoire, das du in den Kopfhörerport einsteckst.
Das fand ich interessant.
Also, richtig.
Das ist einfach so ein Quadrat, so ein kleines Ding und da steckt man den Kopfhörerport rein und dann kann man damit irgendwie Kreditkarten auslesen.
Richtig.
Und dann?
Also die modulieren Daten nach Audio und die App holt dann wieder das Audio vom Kopfhörer ab und macht da wieder Daten draus, weil sie wohl zu
blöde sind, das unten ranzustecken?
Ich glaube, da musst du, wenn du das unten ranstecken willst, gibt Apple dir halt nochmal den kompletten hier Reach-Around und so, hier, mach mal das und
da
Tests
muss man sich dann
und überhaupt.
Lassen und so
und die Kopfhörer kannst du überall anstecken und dass sie in den App Store kommen, gut, die sind jetzt ein bisschen lockerer drauf, aber ist im Grunde so von den Gebühren vergleichbar mit PayPal irgendwie. Also, keine Ahnung, kostet irgendwie 15 Cent und nochmal. Je nachdem, ob du zahlst oder bezahlt wirst, nochmal zwischen 2-3%. Ist ein bisschen komisch und die benutzen auch noch diesen ekelhaften Magnetstreifen, der noch komplett unsicher ist. Und was ich ganz praktisch finde, ist, wenn ich damit Kreditkarten kopieren könnte. Weil das Gerät kannst du ja wohl lesen und du hast ein iPhone dran und hast du damit eigentlich so tsching tsching und schaust eine neue Kreditkarte auf dem iPhone.
Total praktisch, auf jeden Fall.
Ja, ist halt... ich weiß nicht, Visa hat auch Visa Wave oder sowas in der Art, hat auch eine iPhone-Anwendung gemacht, mit der man bezahlen kann. Und die merken halt alle gerade, dass die alle irgendwie mit Handys bezahlen wollen und dass es schnell und einfach gehen muss. Und,
aber Kreditkarten dazu zu finden, ich weiß nicht.
Ja gut, ist ja in den USA zum Beispiel, machst du ja jeden Scheiß.
Also ist es doch noch Ritsch-Ratsch oder so.
Ja.
Ja, ist ja gerade das Schlimme.
Genau, und da ist zum Beispiel dieses Visa Wave, ist einfach nur mit, ich glaube, entweder es ist Near-Field Communication oder sowas in der Art. Aber da kann man zum Beispiel schon irgendwo in der Metro mitzahlen. Da hältst du einfach dein Handy hin und wackelst damit und dann wird das irgendwie von deiner Visa abgebucht. Also die machen dein Handy quasi zur Visa-Karte, was ja auch okay ist, weil die Dinger echt ungeschützt sind. Also ist ja ein blöder Magnetstreifen und gut ist. Hast eventuell noch eine PIN drauf. Aber ja.
Ja, mein Gott, ansonsten ist es eh nur eine Nummer. Also du kannst auch nur mit der Nummer bezahlen.
Hm, richtig. Ja.
Geh mal an einen Deutsche Bahn Automaten oder so. Meinst du, der fragt dich nach irgendwas? Nö. Also du steckst die Karte rein und hast die Zugfahrt gekauft. Hm. So what? Also ja, du brauchst halt nur die Nummer. Da fragt ja also keiner nach, wann genau. Wo das Ding verwendet wurde.
Hier Visa Paywave heißt es.
Okay. Hm. Und dieses Square Up. Was auch immer, gibt es jetzt nur für. Nee, gibt es auch für Android-Geräte oder?
Nee.
Also aber da ist so ein Motorola abgebildet, ja. Auf einem der Bilder.
Nee.
Wie? Nee.
Schon mal nein.
Ja, habe ich auch gerade gesehen, keine Ahnung.
Ja, richtig.
Sieht falsch aus.
Insta.
Sieht
falsch
aus. Plagiat.
Ja, wenn du Insta. Also, sie haben es wohl für Apple Insta iOS und free. Android OS haben sie beide. Ja.
Also, ja. Android auch.
Ja, ja. Richtig. Nur ist es halt mal wieder nur in den USA, nehme ich an. Und.
Okay, also interessiert keinen, aber es gibt.
Ja, das. Die Gebühren sind auch wieder 2,5% von jeder Transaktion, 15 Cent. Dann, also.
Kann das nicht mal jemanden gut und billig machen?
Also, nee.
Nee. PayPal?
So ein ja, PayPal ist auch.
PayPal ist okay, aber nicht billig.
Ja, aber.
Oder günstig, oder?
Außerdem ist auch nicht okay, weil sie irgendwie immer Geld klauen und sagen: Wir sperren jetzt dein Konto, weil, ne? Ja. Grundlos und dann, ja. Bitte kriegst du in 3 Tagen wieder. Viel Spaß.
Geht mit dem Square Up eigentlich auch mit USB mit Verlängerungskabel für dein Audio oder?
Das wäre interessant. Das sollte ja eigentlich klappen. Ich meine, so viel schlechter wird das Signal nicht.
Jetzt habe ich deine Kreditkarte, ja, sagt.
Hier, du legst dann einfach dieses weiße Ding irgendwo liegen und.
Irgendwelche Leute werden ihre Kreditkarte durchziehen.
Genau, in die Nähe legen.
Ja, man könnte die Dinger ja auch irgendwie in
Please legen Sie hier Ihre Kreditkarte ab.
Ja, man könnte sie ja auch irgendwie in Sitze einbauen, in der Bahn. Richtig. Oder so.
Nee, ich würde es einfach als Kreditkartenreiniger verkaufen. Durchziehen und den Magnetstreifen reinigen.
Ja, nee, einfach so ein Schwämmchen oben drauf kleben.
Richtig.
Das muss man dann ans iPhone anschließen, damit das dann so mit Ultraschall und so.
Genau, richtig. Deswegen auch am Audioport.
Genau.
Da kann man ja keine Daten drüber auslesen.
Das
ist
ja auch Schall. Das macht ja Sinn.
Richtig.
Das macht sogar Sinn.
Gut. Ja. Dann
geht es wohl auch mit dem neuen Palm Pre Flydie?
Ja, genau.
Also aktuell geht es eigentlich nicht mit dem Palm Pre, so wie ich gelesen habe, aber es gibt einen neuen Palm Pre.
Oh, wirklich?
Oh, nein. Ich meine, wir haben uns ja lange gefragt.
Gibt es den schon denn überhaupt?
Ja. Nein.
Der kommt demnächst.
In Frankreich. Erstaunlicherweise wieder zuerst.
In Frankreich
natürlich
zuerst?
Natürlich in Frankreich.
Ja.
Weil die stehen voll auf Palm Pre.
Nee, bestimmt. Die stehen voll auf Kommen.
Okay. Heute Abend sinkt für Sie das Niveau.
Ja, genau, aber ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, was wird es denn für Geräte mit dem neuen WebOS geben, wenn da Palm jetzt von HP übernommen wurde.
Ob es überhaupt welche gibt.
Oder ob es überhaupt welche gibt. Ich habe ja die ganze Zeit auf coole Internet-Tablets gehofft, aber nee, scheinbar wollen sie jetzt doch den Pre als erstes Gerät rausbringen.
Ja.
Und
ich muss auch sagen, der war geil, der alte. Also ich fand den.
Du hattest den ja, da
haben
wir ja
den, also ich habe den an meine Freundin jetzt weitergegeben quasi. Und ist immer noch ein Top-Gerät.
Ja,
also.
Ich meine, das ist ein nettes Gerät. Und der neue hier, ja gut, das soll jetzt irgendwie ein Display mit Glasoberfläche haben. Das ist weniger verkratzt. Hm. Keine schlechte Idee.
Ja,
irgendwie ein Gigahertz-Prozessor, das ist mittlerweile auch so normal. Mhm. Was mich irgendwie ein bisschen irritiert hat, war die Auflösung. Irgendwie nur 320x480 Pixel, das ist halt echt winzig. Also
so. Och. Geht so, also du kannst da schon ordentlich was drauf lesen.
Ja gut, aber ich meine, guck dir mal die aktuellen Android-Geräte an und jetzt irgendwie ein iPhone 4 oder so, ich meine.
Wie ist denn im Preis von dem Ding? Weil der Palm Pre war nie so extrem teuer wie iPhones oder die Androids, also da musst du keine $600 hinlegen.
Gibt es, glaube ich, noch keine Preise, ne?
Ich sehe hier auch nichts mit einem Preis. Ja. Ich sehe nur, dass der angekündigt
aber wurde. Aber hat zumindest mal irgendwie eine, was war es, eine 5-Megapixel-Kamera? Das ja. ist schon mal nett.
Ich meine, im Endeffekt haben sie einfach das alte Gerät genommen, ein bisschen aufgespeckt.
Richtig, hat immer noch ein QWERTY-Keyboard, ein volles.
Ja.
Spielt alle Audio- und Videoformate ab, die so wichtig sind. AAC, H264, MP3, MP4, 16 GB Memory, was ganz nett ist. Das Ding kann auch ganz normal als Massendatenträger genutzt werden. Ja. Und ist so, wie es aussieht, WebOS 2.0 immer noch komplett hackerfreundlich. Also root auf Anfrage, also ohne ja. groß rumfrickeln.
Da gibt es doch dann auch wieder den Konami-Code, den man eingeben kann.
Genau, nehme ich ja. mal stark an. Und also im Gegensatz zu Android, wo du jetzt ja echt dir fast ein Bein ausreißen musst, um da irgendwie generierende Goldcard, mach irgendwelches Zeug.
Ja.
Ja, komisch eigentlich, ne?
Oder auf dem iPhone, wo man ja. dann auch irgendwie...
Aber vielleicht wollen die gerade die Leute ansprechen.
Ich
also
während auch.
Android irgendwie so... Ja, schon erstmals Lieblings von jedermann Entwickler war, aber irgendwie so für die Geeks so richtig gleich zu routen, ja. ja. Also richtig Spaß hat er mit den Geräten ja auch nicht.
Ja. Was natürlich auch cool ist, das Ding hat von den Features her alles, was die Android bietet. Die synchronisieren sich mit allem, mit mehr sogar als Android. Also wenn du unbedingt deine Daten mit, keine Ahnung, LinkedIn synchronisieren willst oder schieß mich tot, macht der dir alles. Macht dir einen Wi-Fi-Hotspot. Du kannst dafür problemlos programmieren. Die liefern als eine der wenigen auch ihre IDE für alle Betriebssysteme, Linux, Mac, Windows, jetzt ja. nicht für Solaris.
Ja, wobei aber bei Android ist das ja im Endeffekt
genau, da ist auch, aber
Eclipse, das läuft ja eh überall.
Genau, aber alles andere, keine Ahnung, Bada, iPhone, sonst was ist ja alles, also Android und Palm sind ja die einzigen, die das wirklich machen.
Ja.
Das Palm dann auch irgendwie neben der Eclipse-Integration.
Ja, da gibt es diese webbasierte Oberfläche.
Genau, sie benutzen VirtualBox, was ich sehr cool finde für einen Emulator. Also die booten einfach, portieren das Ding auf x86, booten es hoch.
Boah, ja.
Und fertig.
Ja, wobei, ich erinnere mich dunkel an diese Maemo-Zeiten.
Ja, wobei,
boah, das war ein Krampf.
Android benutzt ja einfach Dings
QEMU.
QEMU, das
genau.
ist ja im Endeffekt auch.
Ja, ja, aber
richtig, wobei QEMU noch einen Prozessor emuliert natürlich.
Ja.
Was, weiß genau. ich, vielleicht besser ist sogar.
Weiß einer, wie es bei Migo ist? Also bei Maemo war das ja echt ein furchtbares Teil. Das war
ich
ja
nehme
so,
an,
so,
dass,
so eine Sandbox auf Debian-Basis.
Ich weiß,
die,
wie es neben dir, als du es installiert hast. Stunden
also es gibt auch ein QEMU. Also Migo
ja?
ist auch ein QEMU.
Ah, okay, gut.
Okay.
Macht Sinn.
Also es gibt einen zumindest. Das
gut.
weiß ich.
Und wann kaufen wir jetzt die Geräte?
Du... sobald es rauskommt.
Ja, aber wann kommt es denn raus? Steht das jetzt
ich irgendwie... Ich weiß nicht. Ich habe Glück, dass ich in einem Studiengang bin, der alles immer sofort kauft, sobald es rauskommt. Das Samsung-Tablet kommt jetzt auch bald hier an.
Echt?
Das, ja.
Das darfst du mal mitbringen.
Ja?
Könnt ihr mal herkommen. Das ist dann im Büro bei mir.
Nee, ich meine hier so eine
Sendung
und so.
Du bringst es hierher in den Raum. Und
ja, klar. Muss ich dann vom Büro hier rüber. Ist kein Thema.
Genau.
Ja, das sind ja nur 30 Meter oder so.
Stimmt. Wir sind heute übrigens wieder an der HDM. Wir haben uns irgendeinen Raum... Wir haben ihn okkupiert, glaube ich.
Ja.
Ist das richtige Wort.
Richtig.
Ja,
wir lassen jetzt einfach keinen mehr rein.
Mehr Senderaum im Osten der HDM.
Im Osten der Fall. HDM. Es ist ein sehr schöner Raum hier und wir haben ja, wie gesagt, einen ganz großen Fernseher. Das ist total toll.
Richtig. Müssen
wir eigentlich ein Foto von machen.
Mach mal.
Mach mal.
Ja, also...
ist auf jeden Fall wird cool. Hat auch so die total sehr geile Untergrund nach wie vor. Ist JavaScript und ist jetzt auch ganz, ganz sexy. Fleidig, lass dich mal.
Ja, da gibt es jetzt ganz, ganz tolle Sachen. Und zwar, also hier, ich meine, ich gucke mir jetzt gerade mal die Liste durch, was es denn Neues gibt. Es gibt irgendwie dieses Multitasking-Konzept mit den Stacks, das haben sie irgendwie verbessert, dass die sich automatisch gruppieren, je nach Anwendungsgebiet oder so. Fahren die da irgendwelche, keine Ahnung, Metriken, um die Anwendung zu gruppieren, damit du irgendwie Chat-Anwendungen irgendwie auf einem Haufen hast und keine Ahnung, andere Sachen auf anderen Haufen. Dann gibt es irgendwie, was ich interessant finde, das Ganze nennt sich Exhibition. Da gibt es jetzt tatsächlich Apps, die nur laufen, wenn das Teil lädt. Also das hat ja so einen Touchstone, da kann man das so über Wireless laden. Man legt es halt drauf und dann hält es da fest irgendwie mit so einer Gummioberfläche, dass es nicht abrutscht, glaube ich. Hattest du den Touchstone?
Ja. Ist magnetisch.
Ja,
also
genau, das wird dann über Induktion einfach das Handy geladen.
Und auch, also das Halten ist auch magnetisch, nicht nur die Induktion.
Ach so, okay, das ist doch noch ein Magnet.
Genau, du musst dann das Hintergrunddingens vom Plastik auf Gummi wechseln, wahrscheinlich, weil das Plastik irgendwie die Induktion nicht so, keine Ahnung.
Vermutlich. Oder damit es besser draufhält oder keine Ahnung.
Richtig.
Damit es nicht runterrutscht.
Ja, ja, jedenfalls gibt es da jetzt auch eigene Apps, die man praktisch dann in dem Zustand, wenn es gerade lädt, laufen lassen kann. Da gibt es jetzt in diesem Bild, zeigen sie dann irgendwie so eine Analoguhr, die dann gerade irgendwie läuft und so.
Ja. Ja, die ist, glaube ich, die Standarduhr, die als Hintergrund einfach als Lockscreen-Uhr.
Und da gibt es dann wahrscheinlich auch noch, also jetzt als Beispiel, Anwendung steht halt drin, dass man sich irgendwie seine Bildersammlung anzeigen lassen kann oder irgendwie sein Twitter-Stream oder solche Sachen halt. Und genau, das wird dann da angezeigt. Dann haben wir noch irgendwie diese Synergy, was der Mike schon erzählt hat, dass man sich mit allen möglichen Sachen synken kann. Und jetzt kommen wir zu den coolen Sachen.
Ja, dann
auf jeden Fall. Da warten schon alle
drauf. Ja, genau. Eigentlich warten wir nur darauf, dass du das jetzt...
Ja, ich wollte vielleicht auch noch neben Synergy, wo wir es gerade nachher erwähnen, das ist nicht das alte, wo sich mit allem Normalen synchronisieren kann. Du kannst jetzt auch Konnektoren dafür bauen. Genau. Also du kannst es dann echt mit allem synchronisieren, was schon mal sehr, sehr geil ist.
Aber jetzt JavaScript.
JavaScript, genau. Da das komplette SDK von diesem Palm, zumindest zum Großteil, auf JavaScript basiert, haben sie jetzt was extrem Cooles eingebaut. Und zwar, wenn man dann irgendwie lokale Services schreiben will, so Sachen, die jetzt dauernd online sind oder die mit den Apps, die man drauf hat, kommunizieren, dann kann man das Ganze tun, und zwar in JavaScript. Und jetzt kommt's, mit Node.js.
Yay.
Eine super Runtime, also das ist eine serverseitige, normalerweise serverseitige JavaScript-Runtime, die auf Google V8 basiert, dementsprechend auch relativ schnell ist. Und dadurch, dass auf dem Palm eh schon V8 als Runtime integriert ist, hat es natürlich verdammt Sinn gemacht, für solche Dienste, die so im Hintergrund laufen, Node einzubauen. Und vor allem, also der Felix und ich, wir programmieren jetzt schon seit irgendwie, keine Ahnung, anderthalb Monaten an lustigen Projekten in der Gegend rum.
Mit lustigen Bildern.
Lolcats.
Unter anderem, ja, wir haben einen Crawler für das komplette Iconhas Cheeseburger Network mittlerweile.
Ja.
Genau. Und der kann die ganzen Bilder parallel runterladen, non-blocking. Aber dazu kommen wir später. ja.
Da gibt es aber auch Scheißseiten bei Iconhas Cheeseburger. Ja, das habe ich dann gesehen, wo ich die alle gecrawlt habe.
Ja, wir sind da mal einen Abend dran gesessen und wir mussten dann das ja irgendwann debuggen. Aber ich glaube, das erzählen wir mal
Node.js.
Privat. Ja. Genau, Node.js. Und dadurch, dass also jetzt hier eh schon V8 integriert ist, macht es natürlich Sinn, da Node.js zu integrieren. Und damit kann man alle möglichen tollen Sachen machen. Unter anderem gibt es Bibliotheken für so ziemlich alles, was man so irgendwie haben möchte. Also da gibt es irgendwie Webserver drauf, da gibt es irgendwie Netzwerkdienste, die man damit skripten kann, da gibt es irgendwie Sachen für die Kommandozeile, um Kommandozeilen-Applikationen zu schreiben und so weiter. Und ich glaube, hier wird es wahrscheinlich hauptsächlich dazu genutzt, auf dem Palm dann da Applikationen zu schreiben, die im Hintergrund laufen, da irgendwas dauerhaft machen. Und ja, ich denke, das ist schon cool. Und da gibt es jetzt halt auch also ich sehe das jetzt über die letzten paar Wochen, das Ökosystem um Node.js, das wächst halt gigantisch. Also da gibt es jetzt alle paar Tage gibt's neue Module und es gibt Leute, die sich damit beschäftigen und dann gibt es wieder Leute, die irgendwie Bibliotheken schreiben und also das ist alles extrem dynamisch.
Und cutting edge auch wirklich.
Also ja, und extrem cutting edge. Also so, die Leute, die springen halt auch gleich auf, was wir jetzt beim letzten Mal hatten, auf NoSQL-Datenbanken an und programmieren teilweise solche Systeme in Node wieder selber. Und das Zeug ist halt dadurch, dass es zum einen nicht blockiert, wenn man jetzt irgendwie Input-Output macht. Und zum anderen, da es auf V8 läuft, auch echt schnell. Also wenn das interessiert, da gibt es jetzt gerade aktuell, ich glaube, da ist irgendwie gestern rausgekommen oder so, ein Podcast dazu von Chaos Radio Express.
Ja, zu Node.js, ja.
Ich habe den noch nicht gehört, aber Felix Geißendörfer heißt er, glaube ich, der da interviewt wird, der ist auch kein Unbekannter in der Szene. Ist
Berlin irgendwie, so ein Startup-mäßiger Entwickler.
Der hat ein Startup gegründet, was sich mit Node.js beschäftigt und der hat auch schon diverse Bibliotheken, unter anderem MySQL-Treiber und so weiter, geschrieben. Ja, also das ist auf jeden Fall ein nettes System.
Ja,
genau. Was ich hier noch gesehen habe, was ich auch ziemlich cool fand, war, dass man nun in der Lage ist, native Bibliotheken, die in C oder C++ geschrieben wurden, aus JavaScript raus zu verwenden.
Ja.
Also man kann dann praktisch dieses PDK, nennt sich das, ich weiß jetzt, Plugin Development Kit, das kann man dann praktisch benutzen, um irgendwelche Sachen wie Grafikrendering und so weiter performant, nativ zu programmieren und dann aus JavaScript anzusprechen. Das finde ich echt auch interessant.
Ja, gerade wenn du irgendwas, keine Ahnung, wenn du so Bildmanipulation zum Beispiel machen willst, irgend so ein Malprogramm, das Effekte auf Bilder anwendet. Genau. Geht in JavaScript schon, aber da gibt es erstens in C schon die Bibliotheken für, so Image Magic und die ganzen vorgefertigten Sachen.
Genau.
Und ist halt schon ein bisschen schneller.
Ja, oder so Geschichten wie 3D-Spiele oder so.
Mhm.
Also da möchte ich das Rendering auch nicht unbedingt in JavaScript machen.
Ja, genau. Nee, da hast du jetzt ja auch Canvas für, ne?
Genau.
Ja, ich wollte gerade sagen, HTML5.
Ist ja auch mit drin jetzt
genau,
noch im Mix.
Genau, die haben jetzt noch HTML5-Features noch mit drin. Die haben jetzt Canvas-Support haben sie drin.
In WebOS.
In WebOS, genau. Sie haben Web-Storage, wovon wir, glaube ich, letzte Woche kurz mal geredet haben. Diese Geschichten mit, man kann Daten dauerhaft irgendwie im Browser ablegen über so einen Key-Value-Store. Hm. Man hat Geolocation-Support, das heißt, man kann über diese Web-Anwendungen rausfinden, wo man denn gerade ist und dann so Geschichten wie zum Beispiel Foursquare oder was auch immer damit machen.
Noch eine kurze Frage, dieses Dauerhafte ist dann so wie ein gigantischer Cookie, der einfach für immer bleibt, oder?
Ja, mehr oder weniger.
Das ist ja voll praktisch, da muss man gar nicht so einen Scheiß mehr machen mit Evercookie und so.
Ja, ich glaube, Evercookie nutzt das auch, wenn es zur Verfügung
steht. Der Supercookie.
Ja. Der Supercookie.
Muss der halt auch zulassen im Normalfall. Der fragt dann, ey, der will, und dann sagst du, ja,
genau,
okay.
Genau, das hat man ja, habe ich ja letztes Mal auch schon erklärt. Also es gibt eine Implementierung, bei der muss man das nicht machen, aber die wird auch dann wieder gelöscht, wenn du das Tab schließt. Also die überlebt zum Beispiel jetzt irgendwie, wenn du den Browser schließt und wieder öffnest, dann überlebt der Cookie das, aber wenn du das Tab, nicht der Cookie, sondern Daten, die man da abgespeichert hat, ich sag jetzt mal den Namen, das heißt Session Storage, also wenn man dann den Browser schließt und wieder öffnet, dann überlebt er das, aber wenn man dann zum Beispiel das Tab zumacht, dann werden die Daten wieder gelöscht. Also das stand für so lokale Geschichten, wenn man jetzt irgendwie mal für den Fall, dass die Internetverbindung mal abreißt oder so, sowas speichern will, dann kann man halt auch so diese API benutzen.
Ja, oder wenn man nur kurz ein Spiel haben will, was halt irgendwie lokale Daten braucht.
Ja, und wenn man mehr Daten speichern will, als in so ein Cookie reingehen zum Beispiel.
Ja. Ja.
So wie es halt auch Flash macht.
Ja, genau.
Evil!
Nur so...
Kommt übrigens auch, soweit ich weiß, dass, also Flash 10.1 haben sie dann auch drauf, aber mit so einer Art Click-to-Flash. Also nicht, dass es echt da ist, sondern da ist halt der schwarze Klotz, dann kannst du draufdrücken, wenn du es unbedingt sehen willst, und dann spielt das ab. Das finde ich nicht mal mehr so schlecht. Also manchmal will ich ja auch lustige Katzenvideos sehen, die halt nicht anders verfügbar sind, und dann, wenn es so eine Opt-in-Geschichte ist, warum nicht? Sollen sie halt machen.
Tja.
Solange ich es nicht benutzen muss, ist ja gut.
Ja, ich meine, wenn sich da jemand drum kümmert und irgendwie das da drauf portiert und sich die Mühe machen will, also ich würde mir die Mühe jetzt nicht machen. Aber
ja, nee, waren ja auch nicht die selber, nämlich, und ich denke, da hat Adobe ziemlich viel mitgefrickelt.
Genau. Ja klar, Adobe hat da ja Interesse.
Richtig, Interesse ist auch ja nicht so schwer, weil das Palm OS basiert ja komplett auf Linux, die machen da auch die Sources open, releasen da ihre Kernels und lustige Spielereien und ist ja auch sonst recht offen, weil sie eher alles in in HTML und JavaScript machen. Also das ist ein echt offenes System. Kannst da dann rumprätschen, wie du willst. Und Freude.
Also wir sind gespannt, wenn die ersten Geräte mit WebOS 2.0 da sind.
Mhm. Sie wollen wohl auch, was ich gehört habe, Gerüchten zufolge, also zwei Gerüchte. Erstmal, sie haben wohl recht viel von dem Java-Zeug, das früher drauf war. Also da lief auch eine Java-VM, die ein bisschen das, ich glaube, die Kommunikation mit dem Mobilfunkteil und so übernommen hat. Mhm. Das haben sie wohl auch größtens versucht wegzumachen und in JavaScript umzusetzen. Also die benutzen echt JavaScript als richtige, anständige Programmiersprache.
Genau. Krass.
Okay. So wie es gehört.
Und, natürlich.
Und sie wollen wohl auch WebOS Gerüchten zufolge auf ältere Devices mit ausrollen, eventuell auf diesen Palm Pre Plus. Wobei jetzt natürlich, wenn sie Java ein bisschen wegmachen, ich meine, der Palm Pre Plus hat ja nur mehr RAM als der alte.
Ja.
Und wenn du Java, die VM da nicht mitlaufen musst, dann kannst du da auch, ich meine, so viel ist es ja nicht. CPU war ja immer noch dieselbe für den Palm Pre Plus und sie haben jetzt ja nur sehr viel poliert und coole Sachen gemacht, die aber eigentlich nicht mehr RAM oder sonst was brauchen. Also eventuell gibt es auch noch für die Alten ein Software-Update, was ich mir vorstellen könnte, weil sonst weiß nicht.
Ja, ich meine, die Sache mit den Hintergrund-Diensten und so weiter, das gab es ja im Alten auch schon, aber das haben sie jetzt halt durch so eine standardisierte Umgebung, die schon eine große Community hat, ersetzt, und ich finde, den Schritt da ist auf jeden Fall richtig. Und
richtig.
Ich glaube, da stützen sich demnächst viele Entwickler drauf, wenn das dann mal wirklich irgendwie kommt.
Du merkst auch, dass sie recht innovationsfreundlich wohl sind, weil also alles andere, was so bisher draußen war, das war ja, langsam fangen sie an, so ein bisschen HTML5 alle anzuschauen, aber dass die Node.js da reinmachen, da muss irgendein Marketingmensch wohl extrem geschlafen haben, dass die Ingenieure da so vorbeirennen konnten. So, wir haben was Cooles zum Spielen. Ja, cooles zum Spielen.
Mach mal.
Ja.
Sorry.
Richtig. Sorry, wir haben jetzt schon ins finale Produkt gebaut. Ach.
Ja.
Ihr Schlingel. Ja. Okay, auf jeden Fall wird lustig, und Palm gibt auch im Moment, glaube ich, Palm OS-Geräte gratis raus an Entwickler, die sich da irgendwie qualifizieren für. War im Developer-Newsletter was drin? Die haben so gesagt, so, hey, wenn ihr irgendwas habt.
Ja, dann.
Ja, wir haben was für Node.js.
Wir haben
wir hätten
doch sowas.
Du musst halt irgendwie eine E-Mail hinschreiben und erklären, wer du bist und was du willst. Und das geht das bis...
Ja, mach mal. Ja, mach mal dann
also ich habe schon, hab schon für einen Studiengang bei uns einfach mal geschrieben. Mal schauen, bisher noch keine Antwort.
Ja, schreib doch mal auch hier. Dann haben wir bald eins vielleicht. Das wäre cool. Könntest du mal auseinandernehmen.
Genau, ich schau mal, habe ich jetzt ganz vergessen, der Developer-Newsletter Introducing Web 2.0 Blabla OS-Beta-Gedünsel bis zum Free-Device-Programm Oktober 31. Ja, da habt ihr noch Zeit. Einfach an pdc@palm.com.
Mach's mal in die Shownotes.
Subject Free-Device-Programm, genau. Ja. Richtig, ich kopiere das mal in die Shownotes.
Also bis nächste Woche, bis Ende nächster Woche.
Also ich finde das ja mittlerweile echt krass, was so Tolles mit JavaScript geht.
Ja.
Also ich bin da, ich weiß nicht, ich habe jetzt vor, keine Ahnung, ein paar Monaten mal angefangen, ernsthaft JavaScript zu lernen und ich bin mittlerweile, also je mehr ich es benutze, begeisterter bin ich eigentlich von der Sprache.
Hm. Und vor allem das Schöne ist halt, dass es so viel unterstützt ist, ne? Ja. Das ist halt nicht so, dass du irgendwas extra installieren musst, so ein Python oder ein Ruby oder irgendwas. Nee,
sondern du musst halt ein Node installieren.
Man muss halt ein Node installieren.
Wenn du es aber serverseitig nur haben willst, ansonsten hast du einen Browser, was halt auch JavaScript
gut. Ist ja auch eine der am weit verbreitetsten Programmiersprachen überhaupt, weil jeder den Browser hat JavaScript.
Genau, genau. Gut, da haben wir halt, da im Browser hat man halt wieder das Problem mit, welcher Browser unterstützt jetzt was. Also gerade so die neueren APIs, da, weiß nicht, Internet Explorer muss man halt alles irgendwie nachimplementieren und irgendwelche Sachen benutzen, um zu entdecken, was man jetzt eigentlich kann und so weiter. Aber da gibt es Bibliotheken, die einem das wegabstrahieren, um dann zum Beispiel den Zugriff auf das Document Object Model zu wer pastet da HTML rein?
Ich weiß nicht, woher das kam, aber...
Ja, um dann halt den Zugriff auf das Document Object Model zu vereinfachen, weil dieser Zugriff auf den HTML-Baum, den man so normalerweise im Browser hat, den man so mit Ajax modifiziert und so weiter, da unterscheiden sich die Browser halt schon relativ stark. Und da gibt es eine tolle Bibliothek, die sowas unter anderem macht, und zwar der jQuery.
jQuery?
Ja, also jQuery ist da, glaube ich, momentan die beliebteste und bekannteste Bibliothek, die sowas macht, und da gibt es jetzt eine Mobilversion davon.
Mhm. Richtig.
Die kam jetzt am Wochenende raus und die bieten also nicht nur so die Abstraktion mit, wir machen jetzt irgendwie eine Abstraktion vom DOM, sondern die bieten auch noch so Geschichten wie UI-User-Interface-Elemente und Listen und das Ganze optimiert für mobile Anwendungen, sodass es, ich glaube, Palm sollte unterstützt werden, Android sowieso, das iPhone, iPad und eins war noch, ich glaube, BlackBerry oder so.
Ist auch ein bisschen komisch, ne? Weil jQuery war ja eigentlich nur JavaScript.
Genau.
Aber dadurch, dass die Interface-Elemente jetzt reinmachen, klatschen ja noch CSS mit ran.
Genau.
HTML, also das ist dann mehr als JavaScript.
Ja, wobei jQuery war nur JavaScript und jQuery ist in seinem Kern auch nur eine JavaScript-Implementierung, die einem Event-Handling und DOM-Manipulation und so weiter vereinfacht.
Genau.
Aber jQuery hat ein Plugin-System und da gibt es halt auch sowas, das nennt sich jQuery UI. Und mit jQuery UI kann man tatsächlich auch für Desktop-Web-Anwendungen User-Interfaces bauen. Und das Ganze haben sie jetzt halt auf den mobilen Sektor portiert. Und damit kann man jetzt, lustig, wie man ist, mobile Web-Anwendungen bauen. Und er erkennt dann halt auch automatisch, mit was für einem Gerät ist man dann unterwegs und nutzt dann halt so die Features, die der Browser von dem Gerät hat, auch möglichst optimal aus. Das heißt, er geht standardmäßig irgendwie davon aus, dass so die neuesten und heißesten Features, wie jetzt irgendwie CSS-Animationen oder Canvas-Support oder SVG oder sowas, unterstützt werden. Und wenn das alles nicht der Fall ist, dann fällt er praktisch auf Alternativen zurück und dann bietet die Applikation halt ein bisschen weniger Features, läuft aber trotzdem noch so, dass man sie benutzen kann. Das finde ich eigentlich einen ganz guten Ansatz.
Sieht es dann auf jedem Telefon so aus, als gehört es dahin, also CSS-mäßig?
Also und die Screenshots, die ich bis jetzt gesehen habe, die sehen alle so aus, als ob die ihren eigenen Stil haben, der dann praktisch auf jedem Gerät gleich aussieht.
Okay,
also die passen sich nicht so dem
Look
iPhone,
and feel,
dem iPhone Look and Feel oder dem Android Look and Feel an.
Mhm, okay. Sonst wäre es natürlich auch gut, dass man es nur einmal schreiben muss und überall läuft.
Da habe ich ja mal in so einem Projekt gearbeitet, was dieses Ziel hatte und dann irgendwie...
Hatte. Achso, gibt es nicht mehr.
Nee, das wurde aus Kostengründen,
Achso, nachdem man schon mehrere zigtausend 100.000 Euro reingesteckt hat, lässt man es dann sterben.
Ich weiß nicht, wie viel Geld das war, aber war nicht meine Entscheidung.
Ja. Okay.
Über 100.000 auf jeden Fall.
Sorry.
Ja. Kann man das mal aufklären, was über 9.000 ist? 9000, ist das jetzt schon wieder irgendein Meme, was ich schon wieder nicht verstanden habe?
Das ist alt. Das ist ein altes Meme. Das kommt aus
Dragon Ball Z.
Aus Dragon Ball Z, genau.
Okay, also das ist nach meiner Zeit gewesen. Ich habe vorher was anderes geguckt.
Okay.
Bevor Dragon Ball Z kam. Da habe ich dann schon aufgehört. Da war ich einfach zu alt dann.
Du hast dann das alte Dragon Ball geguckt, oder?
nachdem du Pokémon
ja, genau. Ach so. Fandest. Genau. Nee, Sailor Moon.
Ach so, ja.
Nach Sailor Moon habe ich aufgehört, weißt du?
Echt?
Ja. Krass. Dragon Ball war dann einfach zu.
Ja, es war das. Ja, weißt du, auch irgendwann mit meinem älter und guckt so einen Scheiß nicht mehr.
So, jetzt sind wir bei Dragon Ball gelandet.
Dragon Ball. Und was ist jetzt diese 9000?
Diese 9000.
Sein Power-Level.
Ja, richtig. Da gibt es einen, der taucht auf einmal auf und der hat dann ein Level, was über 9000
ist. Das ist schon Goku.
Genau.
Richtig. Und der andere.
Das ist Vegeta.
Vegeta sagt dann so: Oh mein Gott, sein Power-Level, das ist über 9000, wird unglaublich sauer. Was eigentlich sehr lustig aussah damals.
Nappa sagt: What does the Scouter say about his Power-Level?
Richtig. Und dann sagt er: Oh mein Gott, it's over 9000. Ist gar nicht so lustig, wenn man es erklärt eigentlich. Danke, Ingo. Nee,
das macht ist okay.
Das zerstört.
Das ist überhaupt nicht lustig. Nee, es war auch schon vorher wahrscheinlich nicht lustig.
Doch, es war es.
Ah, okay. Chrome 7 ist da.
Ja, Chrome 7 ist da.
Chrome 7?
Wollen die nächstes Jahr Update, bei 12 oder 14 sein?
Aber ich finde es gut. Also ich meine, die brauchen ja nicht jedes Mal ein Meta-Release draus machen, aber ich finde es gut, dass die regelmäßig releasen und dass es neue Sachen gibt. Und
ja, so. Aber warum, wo wollen die echt sein? Wollen die in 5 Jahren bei 100 sein?
Oder? Ich finde, da muss man auch echt einer, die Coronis haben, zu sagen, nein, wir machen einfach mal fett riesige Versionsnummern.
Genau.
Und nicht so Windows 7 nach 15 Jahren oder so. Nein, Windows 92. Hast du noch was für dein Geld?
Ja.
Das hört sich auf alle Fälle besser an.
Man kann sich einfach eine 0, vor der Zahl denken. Jetzt ist halt wegen die Version 0.7.
Richtig.
Kann man sich ja auch. Nee, ich weiß nicht.
Ich finde es auch cool.
Ich habe vorhin mal wieder mit Erstaunen festgestellt, dass Chrome schon wieder sich geupdatet hat. Und da hat er auf einmal gesagt: Huch, starte mich neu. Und da hatte ich ein Chrome 7, war toll.
Ich noch gar nicht. Oh, jetzt sagt er, please restart.
Ja,
oh,
sag ich doch. Da hat man dann oben so ein Sternchen in der Menüleiste und das sagt dann, man soll neu starten.
Okay, ja, hier, er sagt, Google Chrome is out of date because it hasn't been restarted in a while.
Genau.
Weil ich das Ding immer in Standby schiebe und immer ein Fenster offen habe.
Das macht ja jeder so.
Und meine ist noch auf 6.
Ja, dann geh mal in den File About.
Nee, der hat ein Chromium, der hat kein Auto-Update.
Okay. Ach so, richtig.
Doch, habe ich. Echt? Bullshit.
Okay, dann Entschuldigung.
Aber ich
sorry, dass ich Linux habe.
Ja.
Ein anständiges. Nicht so ein anderen Nix-Verschnitt.
Ein Nix-Verschnitt.
Genau, so ein BSD-Verschnitt.
Moment. Das ist ein echtes Unix. Zertifiziert, komplett POSIX-kompatibel.
Ja,
genau.
Ich will nur meine Lanze brechen.
Und dann explodiert.
Total echt.
Ja. Mit so einem verkrüppelten Mach-Kernel.
Ja, ja, mach und dann BSD-Userland außenrum und alles toll. Ja, wunderbar. Ja, in diesem Artikel, den ich da gefunden habe, da steht eigentlich leider gar nicht so viel drin, was denn da jetzt neue Features dazu gekommen
sind. Also
was
ich weiß, File-API, ne?
Ja, es gibt die File-API, dass man also mehrere Dateien gleichzeitig hochladen kann. Wenn man jetzt irgendwie so, keine Ahnung, Fotoverwaltung oder sowas online macht, dann kann man das benutzen. Ist auch extrem schön. Was ich glaube auch was mit reingekommen ist, waren WebGL. Also dass man dann mal so Spiele praktisch im Browser ablaufen kann, lassen kann, also so richtig mit 3D und so.
Habe ich nicht auch irgendwo gelesen? AppleScript ist jetzt mit drin?
AppleScript.
Was?
Sowas wie CoffeeScript?
Nee. Also AppleScript ist die Programmiersprache, mit denen man das User-Interface auf macOS 10 skripten kann.
Ja, aber nicht nur User-Interface, alles. Das ist so eine Sprache, wo sie gedacht haben, ja, wir müssen auch normalen Leuten programmieren lassen. Die Sprache soll aussehen wie Englisch. Und
irgendwo habe ich das gelesen.
So Say Application, Open auch. File.
Und, ein bisschen mehr besser HTML5.
Richtig.
Ja, es kann ein bisschen mehr HTML5. Also wenn man schon Chrome benutzt, dann auf jeden Fall updaten.
Ja.
Wenn das nicht automatisch macht.
Macht's ja automatisch.
Apropos, dann kann ich ja gleich mal meinen Pick vorziehen, weil ich benutze ja Chromium als Browser und mich hat das immer gestört, dass mein Thunderbird ja unbedingt alles im Firefox aufmachen muss. ich bin fast kirre geworden und habe mal eine Weile das Internet durchsurft und
oh ja.
Und dann gibt's urste Tipps, was man alles tun und lassen kann und wie auch immer. Aber ich habe eine Sache gefunden, die dann auch wirklich funktioniert hat, dann auch in irgendeinen G-Conf-Dingern, in diesen XML-Fu, alles, was auf Firefox hindeutet, nach Chromium zu ändern. Und jetzt geht's!
Ja.
Wenn ich jetzt im Thunderbird auf eine URL drücke, öffnet es im Chromium!
Ja, ich meine, ob du es glaubst oder nicht, ich glaube, ich habe das schon mal hier gepickt.
Echt?
Aber ich musste da mal tatsächlich nur eine Thunderbird-Extension installieren, um auswählen zu können,
genau,
was für einen Browser ich aufmachen möchte.
Genau, das hab ich auch gefunden, aber das geht dann irgendwie nur mit der mittleren Maustaste oder sowas. Also ganz, ganz komische Sachen. Und dann habe ich das Ding wieder deinstalliert. Und war dann so genervt, aber irgendjemand hat in seinem Blog geschrieben, wie man, und er hat es dann halt auch gleich so in einer Zeile mit Set rauspipen und alles ersetzen.
Ja, ich lese es hier
so
gerade, das ist einfach,
genau.
Funktioniert.
Genau, und es funktioniert und ich bin jetzt wunderbar glücklich und also wer auch dieses Problem hat, weil der Firefox ist echt lahm geworden. Also es ist,
ja, also so, wenn man das andere jetzt gewohnt ist.
Ja, dann, genau.
Wobei Firefox 4 wird ja richtig cool. Also Firefox 4, da haben sie da schon extrem viel gemacht, muss man sagen. Also da bin ich mal gespannt auf das Release. Vielleicht steige ich dann wieder zurück um auf Firefox, wenn der jetzt wirklich so. Also die haben da die JavaScript-Engine wieder komplett aufgebohrt und irgendwie neue Optimierung eingebaut. Und dann haben sie so das komplette HTML5-Paket, was man so haben will, inklusive Websockets und irgendwie Canvas. Und wobei Canvas können sie, glaube ich, schon eine Weile. Aber so diese CSS-Animation und so weiter. Also da ist echt viel reingekommen.
Ja.
Hat jemand von euch?
Ja? Die haben da jetzt eine komplette Affenparty drin, auf jeden Fall.
Eine Affenparty, ja. Ja, da gibt es ja jetzt den Jäger-Monkey und den Sea-Monkey.
Ja, richtig, ist der, was war es, der
Grease-Monkey.
Grease-Monkey,
Spider-Monkey. Tracing-JIT-Compiler und der,
genau,
was war das andere?
Der Jäger-Monkey war der, also Trace-Monkey war der Tracing-JIT-Compiler und der Jäger-Monkey war der andere Optimierung macht. Also genau. Das ist auch so ein Just-in-Time-Compiler.
Ja.
Aber der macht, glaube ich, kein Tracing, sondern der optimiert es irgendwie
anders. Ist eins davon nicht irgend so eine Stack-Klose vor allem so? Keine Ahnung. Technikzeug, ja. Cool. Hat jemand mal Opera probiert in letzter Zeit? Die haben feature-technisch sind die recht gut und die JavaScript-Engine, also zumindest die Benchmarks, die man von diesem Kraken heißt, wohl sieht, sind auch extrem beeindruckend. Und die waren schon immer recht cool eigentlich.
Haben
nur
die eigentlich immer noch ein Mail drin?
Ja, haben Mail drin, haben RSS-Reader drin.
Sie haben Bittering-Client drin.
Bittering-Client
ja,
sind direkt.
Kann man immer gebrauchen.
Sind sau schnell, also generell.
Mittlerweile haben sie mit diesem Opera, wie heißt denn dieses? Da gibt es doch dieses Opera, dass man sich.
Unite.
Genau, ja, dieses Opera im Unite. Server, da also ist als dann Server so, quasi.
Ja, da ist dann praktisch im Browser schon ein Web-Server mit drin.
Ja. Richtig. I heard you like HTTP.
Ja.
Server in your browser, so you can serve while you browse. I can, was auch immer.
Ja.
Schon wieder diese Memes.
Ja,
Memes sind toll. Ich wollte noch sagen, genau, in den nächsten Opera-Versionen kann man jetzt auch Extensions.
Richtig, Opera 11 wollen sie ja dann. Die haben auch ein super, auf Reddit hat das Opera-Team auch irgendeine Ask Me Anything-Question-Runde gemacht. Das hat das Microsoft-Team auch schon mal vorher gemacht. Aber das Microsoft-Team hat halt echt den puren Marketing-Rotz da reingeschmiert. So die fragen irgendwas so, ja, warum macht ihr das nicht? Ja, wir haben nach langer Überlegung festgestellt, dass die meisten Users gar nicht wollen, bla bla bla.
Genau, die wollen keinen schnellen Browser.
Das war so gut, denn auf Reddit hat irgendeiner so die Too Long Didn't Read-Version gemacht, wo sie den Marketing-Gewäsch, die 6 Zeilen, einfach irgendwie auf einen Satz begrenzt haben. We think people are stupid or something. Und das Opera-Team hat sich jetzt echt, die hat dann echt, jeder von den Ingenieuren hat einfach einen Account da, manche schon länger, und die beantworten echt normal Fragen. Und ist echt schön. Die sind auch total cooles Team wohl und so.
Ja, und also meine letzte Erfahrung mit Opera hatte ich, als ich unsere HTML5-Slides, die wir für die Party 42 im Check gemacht haben, als ich die versucht habe, ob sie auf dem Opera laufen. Ich habe es dann irgendwie aufgemacht und irgendwie, es ging einfach überhaupt nichts. Und da war irgendwie, die haben unser CSS nicht verstanden und irgendwas hat nicht funktioniert.
Das ist komisch.
Also mein letztes Zusammentreffen mit Opera war, wo das Ding noch Werbung hatte.
Oh.
Ja, da war's dann.
Ja. Nee, ich hab ihn drauf und benutze ihn auch manchmal. Und er sagt dann immer, er will geupdatet werden. Aber
er will gar nicht geupdatet
werden. Nee, ich muss sagen, ich war echt ein begeisterter Opera-User, bevor es Firefox gab. Also Internet Explorer fand ich immer schon irgendwie doof. Also Opera konnte damals zumindest schon Tabs und so und war bedienbar und hatte Download Manager und so. Und dann habe ich irgendwie so eine ganze Weile lang Opera benutzt. Hab da, glaube ich, viel. Nee, ich, irgendwann gab es mal so eine Aktion, wo man so eine Serial kostenlos bekommen hat. Da habe ich sogar die Werbung rausgeklickt. Wow. Ja.
Und du alter Hacker, du.
Nee, das war so, so offiziell und so.
Ja.
Und die. Ja, irgendwann kam dann halt Firefox raus. Und ich habe dann halt gedacht, so, das war, glaube ich, Firefox 08 oder so.
Echt?
Und dann habe ich den mal ausprobiert und der war irgendwie damals cooler. Der war damals echt schlank und schnell, was man heute nicht mehr so sagen kann.
Nee, ich bin gleich von Internet Explorer gleich auf Mozilla umgestiegen.
Also du hast dann diese Mozilla Suite benutzt?
Ja, ewig lang.
Ja, die habe ich damals ausprobiert gehabt, aber irgendwie bin ich damit nicht klargekommen.
Doch, das war meine. Naja, gut. Als ich noch Windows benutzt habe, damals.
Ja, war lange schlecht
Zeit. Dann, ja. Die gute alte Zeit TM, ne?
Wo du noch jung und unschuldig warst.
Tja.
So. Nostalgie.
Ja. Wolltet ihr nicht noch weiter irgendwas zu Node.js erzählen?
Sommer.
Sommer jetzt?
Ja, mach komm.
Können wir, genau. Felix, mach du mal.
Okay, das ist Node.js ist eigentlich asynchrone Awesomeness in einer Binary.
Auf jeden Fall.
Also, okay, gut, dann gehen wir zum nächsten Thema über.
Nee, das ist wirklich so. Ja. Also wir können das jetzt, ich weiß nicht, wie weit soll man das ausführen? Soll man einfach mal anfangen? Du sagst dann Stopp irgendwann?
Stopp.
Okay.
Okay, was ist das nächste? Linux Desktop ist tot.
Na, hey, immerhin ist nicht dieses Jahr wieder das Jahr des Linux-Desktops.
Oh, oder? Das war eigentlich die letzten 10 Jahre.
Ja, es ist jedes Jahr eigentlich.
Auf jeden Fall. Also
Node.js.
Node.js, ja. Ja, also wie wir schon gesagt haben, Node.js ist so eine Laufzeitumgebung, die man klassischerweise auf Serversystemen einsetzt. Und das Ganze ist eigentlich dazu geplant oder gedacht, Netzwerkservices zu skripten. Also der Entwickler, der das da mal ins Leben gerufen hat, der Ryan Dahl, der hat beruflich einfach so Netzwerkservices programmiert für irgendwelche Firmen, für Kunden von ihm und so weiter. Und dem ist halt aufgefallen, dass am Endeffekt, um diese Services performant zu kriegen, immer so dieselben, weiß nicht, Informatiker nennen sowas Design Patterns angewendet hat. Also im Endeffekt einfach Muster, nachdem man so seine Anwendung strukturiert. Und ja, dann ist im Endeffekt aufgefallen, eigentlich könnte man das hier nur einmal schreiben und könnte dann damit im Endeffekt diese Dienste, die man braucht, skripten. Und dann hat er sich halt mal umgeguckt und ist dann irgendwie auf JavaScript gestoßen und hat gemerkt, hey, JavaScript ist ja so vom System her schon asynchron und hat bis jetzt noch keine großartigen Bibliotheken, die irgendwie mit Input-Output zu tun haben, weil es im Endeffekt ja nur im Browser läuft.
Ja, braucht man ja nicht, ne?
Genau, braucht man im Browser nicht. Da hat man im Endeffekt das DOM, also das Document Object Model, womit man seinen HTML-Baum manipulieren kann und man hat vielleicht noch irgendwie einen XML-HTTP-Request, mit dem man mit Servern kommunizieren kann, aber sonst war es das eigentlich.
Genau.
Jo. Warte mal, ich muss mal kurz mein Passwort eingeben. Willst du mal kurz weitermachen?
Du kannst es auch gleich laut vorlesen.
Nein, das mache ich nicht.
Stern.
Vielleicht mal was sagen, was dieses Asynchron überhaupt bedeutet.
Genau, also dieses Asynchron bedeutet, ich glaube, wir fangen besser mal damit an, wie man klassisch normalerweise I.O. programmiert. Und zwar blockierend.
Also was ist denn I.O.?
I.O. ist Input-Output, also Dinge, von denen man liest oder Dinge, in die man reinschreibt. Das kann jetzt Netzwerkkommunikation sein, das kann jetzt Zugriff auf Dateien sein, das kann Kommunikation mit anderen Prozessen sein, solche Geschichten. Und das Synchron in diesem Fall bedeutet einfach, man möchte eine Operation ausführen, zum Beispiel man möchte jetzt eine Webseite abrufen. Man ruft diese Webseite ab. In der Zeit, also ein Großteil der Zeit, die man dazu aufwendet, diese Webseite abzurufen, wartet man einfach nur. Man wartet erstmal drauf, dass der DNS-Lookup funktioniert, dass man praktisch die Domain, die man eingegeben hat, in eine IP-Adresse umgewandelt wird. Dann wartet man drauf, dass der Server die Antwort entgegennimmt, dann wartet man drauf, dass der Server antwortet.
Und dass die TCP-Verbindung erstmal aufgebaut wird, darauf wartet man auch noch, Freeway Handshake
genau
und so weiter.
Genau, und dieser Handshake muss noch erst durchgeführt werden und im Endeffekt ist man eigentlich den Großteil der Zeit einfach nur am Warten.
Langweilig.
Genau, das ist total langweilig und es ist total ineffizient und langsam.
Ja, und in der Zeit könnte man ja ganz viele andere coole Sachen schon machen, wo man wartet.
Also man wartet nicht nur selber, alles wartet auf dich. Du sagst dann.
Genau. Ja. Genau, und erst dann, wenn man fertig gewartet hat, kann man tatsächlich was anderes machen. Und die Idee von diesem asynchronen I.O. ist es tatsächlich, dieses Warten, also in der Zeit, wo man wartet, das sozusagen als Callback zu machen. Das heißt, man sagt, ich schieb das erstmal in eine Warteschlange und wenn das Ding fertig ist, dann soll es halt wieder zurückspringen in das Hauptprogramm und ausgeführt werden. Und in der Zeit kann ich ja irgendwas anderes Cooles machen.
Genau. Also die Idee dahinter ist einfach, diese Wartezeiten zu vermeiden und die für was Sinnvolles zu nutzen, dass dann der Programmfluss praktisch weiterlaufen kann, während im Hintergrund praktisch gewartet wird. Genau. Und das ist im Endeffekt dieser Ansatz vom Asynchron. Und das wird halt in Node extrem stark ausgelebt, sage ich mal. Also,
okay, woran merkt man das?
Man merkt es daran, dass man, lass mich mal überlegen, man hat nur, ich glaube, ein oder zwei Calls, die überhaupt synchron sind. Alles andere ist sonst asynchron. Mhm. Also
beim Programmieren ist das einfach.
Genau, beim Programmieren, das komplette Programmiermodell von Node ist eigentlich darauf aufgebaut, dass man sagt, ich möchte jetzt eine Operation durchführen und dann einen Callback in Form von einer Funktion, die man da übergibt, mitgibt, die dann erst gerufen wird, wenn dann wirklich die Wartezeit vorbei ist. Und währenddessen kann man halt im Endeffekt seinen kompletten restlichen Programmfluss durchführen.
Das bedeutet dann auch, dass da der Durchsatz einfach, wenn du zum Beispiel lustige Katzenbilder runterladen willst,
genau,
dann machst du jetzt eben nicht nur 5, 6, 7 pro Sekunde, weil du permanent wartest, bis irgendjemand antwortet, sondern du haust da einfach drauf wie doof, dein Betriebssystem jongliert wie wild mit irgendwelchen reinkommenden Daten und du haust dann halt mal 100 Bilder pro Sekunde durch, statt irgendwie nur 5, 6.
Ja, also was wir ausprobiert haben, waren 110 tatsächlich heruntergeladene Bilder pro 10 Sekunden.
Genau, und da war halt tatsächlich der Flaschenhals unser DSL, an dem wir das angelegt haben und nicht irgendwie der Programmfluss oder die Performance vom Prozessor oder sonst irgendwas.
Was man aber noch sagen muss, asynchron Programmieren ist schon ein bisschen was anderes wie zum herkömmlichen synchron Programmieren. Wenn jetzt tatsächlich alles asynchron wäre, dann würde man, glaube ich, kaputt gehen einfach. Deswegen sind tatsächlich nur das I.O. Asynchron und nicht irgendwie, ich mache jetzt eine Vorschleife, und die ist dann auch asynchron, sondern tatsächlich nur die Sachen, die blockierend wären.
Genau. Also Vorschleife, der rattert der Prozess halt durch. So schnell kannst du da gar nicht Daten reinhauen, wie der die durchklatscht.
Genau. Also ich hatte da gerade gestern noch mit zu tun mit Benchmarks, die so gegen die Node-VM gefahren werden. Und da macht man halt irgendwie in so einer normalen Vorschleife, keine Ahnung, 90 Millionen Iteration pro Minute, also das ist wirklich schon extrem schnell, da braucht man dann nicht noch irgendwie, also da gibt es kein Warten mehr, sagen wir es mal so.
Genau, das muss halt einfach, also man kann nicht immer bloß alles irgendwie nach hinten schieben, irgendwann muss tatsächlich was gemacht werden.
Genau.
Das ist auch im Palm Pre dann noch drin, also das ist das Node.js, was wir vorher gemeint haben, also so flutschen wird das.
Genau, genau.
Ja. Ist auch vielleicht nur als kleine Anmerkung noch, dieses ganze asynchrone Zeug ist jetzt nicht nur speziell für Node.js, Node.js ist einfach was, das ist komplett auslebt.
Genau.
Es gibt es also auch für alle anderen Programmiersprachen im Normalfall. Also auf Ruby heißt Event Machine, auf Python heißt es Twisted, auf Java gibt es eine Library, die heißt, glaube ich, Merlin.
Ja, in Java
und es gibt
halt
das
auch
Java NIO. Diesen, also im Grunde.
Für C heißt das Ding LibEvent oder LibEV.
Genau, da gibt es auch viele Server, die damit arbeiten.
Genau,
und das ist tatsächlich echt performant, also wenn man das verwendet.
Ja, gerade LibEV ist extrem performant, wenn man das aus C oder C++ verwendet. Und jetzt ratet mal, wer LibEV integriert hat.
Die Schweizer. Wetter?
Nee, nicht die Schweizer, sondern tatsächlich Node.js.
Richtig.
Also die haben auch auf viele Bibliotheken eingesetzt, die schon seit Jahren im Einsatz sind, getestet sind und auch als performant bekannt sind.
Okay. Ja. Wenn ich jetzt so Node.js einsetzen will, was mache ich da?
Man installiert sich's. Also momentan ist dadurch, dass die Release-Zyklen relativ kurz sind, also dass relativ schnell neue Versionen rauskommen und man eigentlich im Zweifelsfall immer das Neueste haben möchte, würde ich eigentlich empfehlen, entweder über irgendwelche Repositories, die aktuellen Versionen anbieten, zu installieren.
Zum Beispiel Debian Experimental.
zum Beispiel. Oder über in Arch Linux übers Auer, über das Arch User Repository, da bekommt man auch immer die aktuellsten Versionen. Da kann man, glaube ich, sogar die Version direkt aus dem Git auschecken und dann so richtig Bleeding Edge.
Denke ich, würde auch mehr Sinn machen, fast so schnell wie die entwickeln. Und es ist ja alles recht stabil, muss man sagen.
Also ich
außer die APIs.
wobei die APIs, die haben, glaube ich, seit Version 0.2 sind die eingefroren worden und ändern sich seitdem nicht mehr so großartig.
Ja, das hatten wir nämlich. Also großartig. Wir hatten 1.9, dann...
Also wir haben da schon jetzt irgendwie mehrere Point-Releases mitbekommen.
Ja, und da ging ab und zu mal was
kaputt. Da ging ab und zu mal was kaputt, aber...
Aber das ging auch relativ schnell wieder
weg. Ja, genau.
Okay, also das installiere ich mir.
Ja, also normalerweise ganz normaler Dreisatz. Man lädt sich's runter, Configure, Make Install und dann hat man's. Und dann kann man im Endeffekt sich eine JavaScript-Datei anlegen. Da irgendwie seinen JavaScript-Code reintippen und die mit Node ausführen. Also das ist ein Kommandozeilentool, das nennt sich Node. Wer hätte es gedacht? Und dann gibt man halt als Parameter die JavaScript-Datei mit und dann kann man schon sein erstes Hallo Welt ausführen.
Genau.
Und da gibt es dann irgendwie, also auf, wenn man auf nodejs.org geht, gibt es dann schon so das erste Beispiel und zwar, wo man sich jetzt denkt, wow, einen Webserver, der Hallo Welt ausgibt. Ja, und das sind irgendwie, ich glaube, 5 oder 6 Zeilen Code, die wirklich die komplette Anwendung beinhalten und das kann man mal copy-pasten, in der Datei reinschreiben und das mit Node ausführen und dann hat man einen Webserver, der Hallo Welt ausgibt.
Ja, das ist tatsächlich ein echter Webserver, also nicht bloß ein Echo oder sowas, sondern das Ding macht
HTTP. Es spricht tatsächlich HTTP.
Ja. Ist auch also recht optimiert für das Ganze. Genau. Wie ist es denn, wenn man jetzt nicht alles selber programmieren will, sondern einfach mal auf Libraries drauf geht? NPM ist das immer noch aktuell?
NPM ist so das Mittel der Wahl, was man haben will. Also so die
Was ist das?
Der Node Package Manager.
Genau.
Sowas wie apt-get, yum, nur für Node.
Genau.
Also oder RubyGem.
Oder das RubyGem oder das Python Egg oder das Perl Pair.
PHP.
CPAN und PHP Pair.
Ja. Oder, genau. Also es gibt da den Node Package Manager. Das ist so mittlerweile die Lösung, die sich jetzt in den letzten paar Wochen rauskristallisiert hat, was denn so die meisten verwenden. Da gab es am Anfang 3 oder 4 verschiedene Ansätze. NPM hat sich jetzt da mittlerweile einigermaßen etabliert. Und dann kann man halt einfach so, wie man es von apt-get oder so kennt, kann man einfach NPM install. Was gibt es denn zum Beispiel? Da gibt es so eine Bibliothek für Logging, die nennt sich Log4JS und dann macht man NPM install Log4JS und dann lädt er das runter und installiert das und ein NPM-Update aktualisiert dann die Pakete, die man drauf hat. Also das ist so, wer irgendwie so einen Linux-Paketmanager auf der Kommandozeile bedienen kann, kann auch mit NPM.
Gibt auch für NPM. alle coolen neuen NoSQL-Stores größtenteils Libraries, also Redis, RHEL, Cassandra, alles.
Also für MySQL gibt es ungefähr 12 Millionen Module.
Ja, also es gibt auch so für die Standard-Open-Source-Datenbanken, so MySQL und Postgres zum Beispiel gibt es Module. Und es gibt da diverse Module, die so High-End-Sachen machen, wo wir es jetzt gerade auch schon von hatten, zum Beispiel HTML5 Websockets auf der Serverseite anbieten. Oder es gibt auch eigene Datenbanksysteme, die in Node selbst implementiert sind. Und also es gibt da extrem viel Auswahl und das Ganze ist in der letzten Zeit extrem im Fluss. Also da kommt irgendwie fast täglich Neues hinzu. Und da gibt es dann im Node-Wiki so eine Liste, wo man sein Modul, wenn man eins geschrieben hat, einträgt. Und da kann man mal drüber gucken. Also ein Großteil von der Entwicklung findet eigentlich auf GitHub statt. Und dadurch sind die Leute eigentlich auch relativ gut vernetzt und man kann da im Endeffekt die Leute, bei denen man weiß, die machen interessante Sachen, denen kann man dann halt einfach folgen und es funktioniert einfach.
Vielleicht abschließend dann auch noch alles nur JavaScript nach wie vor. Also weil hier gerade Frage nach der Entwicklungsumgebung hochkommt, alles was JavaScript bearbeiten kann, kannst du Node drin programmieren.
Ja, ich hätte die zwei jetzt einfach gefragt, die sehen so aus, als würden sie nur Vi benutzen oder Vim.
Ja.
Ja, genau. Aber ja,
so ist es auch.
Ja, ja. Ja, was kann man noch benutzen?
Man kann,
wie schon... Also so für die Leute, die so Eclipse oder so gewöhnt sind und Syntax-Highlighting und alles.
Das kann Vim alles
Ja, auch. Das weiß ich, ja. aber ich, deswegen habe ich davor geschickt, so GUI.
Natürlich. Also man kann im Endeffekt alles, was irgendwie Webentwicklung kann und JavaScript editieren kann, benutzen.
Ich da JavaScript nur Text ist das...
Genau, also...
Ich schreibe immer in Binary auf jeden Fall.
Genau, ich kennt ihr das Hacker-Keyboard, was nur 2 Taschen hat, 0 und 1?
Und fertig.
Und fertig, genau. Aber zurück zum Thema. Also ich habe es mal eine Zeit lang mit NetBeans ausprobiert. Das funktioniert. Es gibt Eclipse. Da gibt es Module für JavaScript. Es gibt dieses diese Eclipse-Distribution, die speziell für Webentwicklung gedacht ist, das Aptana Studio. Das kann man verwenden. Das benutzen zum Beispiel einige Kollegen von mir für so, für so JavaScript-Geschichten. Ich benutze tatsächlich einen Vim mit GUI.
Ein Vim mit GUI?
Ja, ich benutze Mac Vim. Und der ist so richtig mit Coco-Interface und in bunt, aber mit einem Vim drin. Das ist großartig, dieses Tool. Also gerade auch, wenn wir irgendwie Pair-Programming machen, da bietet es sich halt einfach an, irgendwie eine Screen-Session zu sharen und dann irgendwie mit Vim zu arbeiten.
Ja.
Es gibt da Leute, die benutzen Emacs. Da kann man sich nicht wieder streiten.
Ja.
Ich glaube, Ingo, du benutzt eher so Nano.
Ja.
Könnte man eventuell auch tun, wenn man auf Schmerzen steht.
Ja. Ich stehe auf Schmerzen.
Oh, kann das Ding jetzt eigentlich schon Highlighting?
Nee.
Weiß nicht. Vielleicht.
Braucht man das?
Mit dem Wim
drin. Unbedingt.
Also. Das macht ja Ingo alles in den Kopf.
Ja. Ja. Also, Highlight. Was vielleicht noch interessant ist.
Ich sehe es bunt, weißt du?
Highlight. Also, wenn Leute jetzt nach IDEs fragen, dann wollen sie wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr als einen Editor haben. Eventuell.
Ja, gibt's so. Nicht.
Doch, das gibt's. Das gibt's tatsächlich.
Immer raus.
Ja, sowohl als auch. Also, es gibt tatsächlich Plugins für Node, die es einem erlauben, an die Debugging-Schnittstellen ranzugehen. Und zwar kann man dann im Endeffekt, so wie man normalerweise jetzt eine Java-Anwendung oder, keine Ahnung, eine C-Anwendung in der IDE debuggen kann und dann sagen kann, okay, ich möchte jetzt mein Programm, hier habe ich irgendwo einen Fehler, ich möchte jetzt hier das Programm anhalten und dann schrittweise durchspringen und mir dann angucken, wie denn, was für Inhalte gerade bestimmte Variablen haben oder so. Sowas gibt es tatsächlich auch für Node, da gibt es zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist auf Eclipse beschränkt. Da kann man Node an den Eclipse-Debugger ranhängen und damit arbeiten. Wird wahrscheinlich die Leute, die viel Java machen oder so, werden das kennen. Und was es sonst noch gibt, was irgendwie IDE-unabhängig ist, nennt sich Node Inspector. Und da kann man Node tatsächlich an seinen Browser ranhängen. Dadurch, dass jetzt im Chrome und in Node dieselbe JavaScript-VM, nämlich V8, laufen, gibt es da eine Möglichkeit, die beiden zu verknüpfen und dann im Webinspektor vom Chrome Node-Programme zu debuggen. So richtig mit Durchspringen und Variablen angucken und so. Das funktioniert alles, es geht.
Okay.
Jo, gibt es denn sonst noch Fragen? Also wir haben noch irgendwie so ein paar Programme, die wir irgendwie benutzen und irgendwie Bibliotheken, die wir verwenden. Sollte das jemanden interessieren? Unseren Code kann man auch auf GitHub angucken.
Genau.
Können wir nachher verlinken.
Hm. In Show Notes, ja.
Ja. Richtig. Wir werden den auch irgendwie mal unter einer Lizenz veröffentlichen, sobald wir uns einig sind, was wir denn von der Lizenz verwenden werden.
Ja. Worüber streitet euch? BSD oder GPL? Oder?
Ja, ja, genau. zum Beispiel. Nee, wir streiten uns eigentlich gar nicht. Wir sind uns beide noch uneinig. Also ich schreibe
beide keine Ahnung.
Ja. Ich schreibe gerade als Add-on für unseren Crawler schreibe ich gerade eine HTTP-Bibliothek. Die wird demnächst unter MIT-Lizenz freigegeben. Wir wissen nur noch nicht, unter welchen Lizenzen wir die letzten Ende das Endprodukt, also den Crawler und das andere Projekt, was wir noch haben, Mediengewitter, unter was wir das stellen. Ja. Also, und um das mal kurz zu erläutern, Mediengewitter ist jetzt gerade unser neuestes Spielkind. Und ja, das ist.
Es hat was mit LOL-Katzen zu tun.
Es hat was mit LOL-Katzen zu tun. Es
hat was mit Magneten zu tun.
Leute! Das hat unter anderem auch was mit Magneten zu tun.
Ich glaube, wir müssen die ganzen Meme, die in der Sendung vorkamen, alle verlinken.
Ja, know your
meme. Das wäre langweilig.
Also das sind, ja, also wie so die Hörer jetzt hören, wir mögen Memes und wir machen sowas ziemlich gerne und dementsprechend stehen wir auch auf lustige Bilder und LOL-Katzen und was es da so im Internet so gibt.
Und Porn.
Ja, sowieso.
Ja, das war jetzt implizit. und da haben wir halt zwei Projekte. Das eine ist, den Vortitel sage ich jetzt nicht, Magnets.
Magnets.
Na, F-Sternchen.
F-Sternchen, Magnets. Mhm. Das ist ein Crawler, der...
Wir sind eh schon ab 18. Also okay. Er hat ja gerade schon Porn gesagt.
Also okay. Ich habe Porn gesagt.
Also er hat Porn gesagt.
Dann kannst du auch den kompletten Text... Jedes heißt, Mal, wenn jemand Porn sagt, musst du dein Passwort eingeben.
Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, das eine Projekt ist Fucking Magnets, benannt nach dem Meme.
Ziel diese komischen Clowns.
Genau,
die Ziel gehen mir, die, ich hab mir echt, ja. also gehen mir nicht aus dem Kopf. Das ist grauenvoll.
Ziel und Zweck des Ganzen ist aus einem XKCD-Comic hergeleitet. Und zwar, wenn irgendwann das Geld nichts mehr wert ist, dann werden wir nur noch mit lustigen Bildern bezahlen und darauf bereiten wir uns vor. Genau, und dementsprechend ist das Ganze ein Crawler für lustige Bilder.
Ja, aber eignet sich ja natürlich auch, wenn man die ganzen Bilder anzieht, weil
genau,
die alle magnetisch sind.
Wir ziehen die ganzen Bilder an.
Aber auf dem Geldschein sind da auch lustige Bilder.
Mhm. Noch nicht.
Noch nicht. Sollten wir mal an die Macht kommen. Ihr wisst, was euch blüht. ja, genau. Also wir haben da so ein Plugin-System geschrieben, wo man für einzelne Seiten Plugins definieren kann. Und
oder damit, auch für Netzwerke.
Genau, oder für komplette Netzwerke, die ähnlich aufgebaut sind. Und dementsprechend können wir dann damit für diverse Webseiten, die irgendwie lustige Bilder enthalten, die automatisiert runterladen und gucken, was es Neues gibt und das dann speichern. Und Mediengewitter ist dann im Endeffekt der andere Teil, weil man will ja mit den lustigen Bildern auch irgendwas tun. Das gibt es dann wieder aus.
Genau. Das ist so die Grundidee.
Das ist die Grundidee. Ich meine, wir
sammeln Bilder und geben sie aus.
Ja, das ist so, ja, wir prokrastinieren alle relativ gerne. Und bis jetzt musste man dazu immer scrollen.
Was macht ihr?
Prokrastinieren.
Das klingt wie eine Krankheit.
Abgammeln.
Also wenn man eigentlich was zu tun hat, dann irgendwie im Internet nach lustigen Bildern suchen.
Und das machen wir natürlich nicht gerne, sondern das passiert einfach.
Das passiert einfach. Das ist zwangsläufig der Fall, wenn man so... Und bis jetzt musste man dazu aber immer scrollen. Und unsere Idee war jetzt, wir bauen eine Anwendung, die nennt sich Mediengewitter. Und die benutzt so fancy HTML5-Features wie Websockets. Und damit kann man dann auf eine Webseite gehen und man wird dann praktisch serverseitig mit Bildern versorgt, die alle paar Sekunden durchwechseln und wo man halt nicht mehr scrollen muss. Und die wechseln dann halt automatisiert durch und man kann auch ganz viele Rechner nebeneinander stellen, das ist auch ziemlich faszinierend.
Und dann hängen nicht alle vor einem Bildschirm, das ist
genau,
voll praktisch.
Dann hängen nicht alle an einem Bildschirm und zweitens sieht man dann auch, wie auf allen Rechnern gleichzeitig das Bild gewechselt wird. Das ist auch so ein netter Effekt, da könnte man mal ein Video davon machen.
Genau.
Ja, das wären so unsere Sachen, unsere Erfahrungen mit Node.js. Also ich finde es extrem spannend, weil es extrem viel Spaß macht. Und JavaScript als Sprache eigentlich, wenn man sie sich mal genau anguckt und nicht denkt, ach, ich kann ja Java programmieren, da lernt man ja nichts mehr Neues, dann ist das eigentlich echt cool.
Ja.
Und so, also für jeden, der sich mal JavaScript angucken wollte von Douglas Crockford, kann ich da das Buch JavaScript The Good Parts empfehlen. Das ist irgendwie so 180 Seiten. Soll jetzt nicht heißen, dass es irgendwie wenig gute Seiten gibt. Das macht Spaß.
Auf jeden Fall.
Fällt dir noch was ein?
Ja, es ist explodiert halt gerade einfach. JavaScript ist ja eh im Browser.
Ja.
Und wenn du jetzt JavaScript auch auf dem Server hast und du hast halt eine riesige Community gerade dahinter, also die sehr einfach, sehr agil gerade läuft.
Ja.
Und da ist halt einfach unglaublich viel Drive gerade hinter.
Ja.
Wir sind gerade auch so ein bisschen Early Adopter, deswegen geht halt auch ab und zu mal was nicht. Das sollte aber nicht abschränken.
Oder es geht mal was kaputt oder. Ja, aber.
Ja, wenn, dann sind es irgendwie immer die anderen, die schuld sind.
Genau. ihr wisst ja, eure Bugs, unsere Bugs und Threads. Das sind so die drei Hauptfehlerquellen. Threads haben wir keine, deshalb kann es nur noch an euch liegen. auch wiederum ein sehr guter Nebeneffekt. Node.js ist im Ausführungsfluss single-threaded. Das heißt, also da wird nichts, also die eigentliche Programmlogik, die wird immer hintereinander, so wie man es erwarten würde, ausgeführt. Somit kommt es auch nicht zu so unschönen Nebeneffekten wie, keine Ahnung, irgendwelche Variablen wurden von einem anderen Thread nebenher geändert und man bekommt es gar nicht mit und dann auf macht halt die Applikation auf einmal ganz komische Sachen, die man irgendwie gar nicht erwarten würde und so. Solche Effekte hat man halt auch nicht.
Genau.
Ja. Gut.
Dann kommen wir zu der ganz traurigen Nachricht. Der Linux-Desktop ist tot.
Oh. Schon wieder.
Immer noch. Nee, aber also sieht man hier auch in der Runde, ich meine, gut, okay, Windows läuft hier gerade nicht, aber...
Nee.
Windows-Desktop ist tot.
Okay, das ist noch viel toter als tot, ja, aber das ist nur noch,
selbst in einer Sendung, die sich irgendwie über Linux dreht, hier gerade mal 50% Linux-Desktops ja. auf dem Tisch hier.
Schrecklich.
Das ist irgendwie...
Tja.
Ich habe noch 12 Virtual Machines, die alle Linux laufen.
ich hab auch mehrfach Linux hier drauf. Zählt es auch?
Ja.
Ja?
Ja. Gut, ich habe was auf dem Handy.
Ja, also das sind wir auch. Hier bei 95%
ungefähr. Genau. Ach so, stimmt. Nee, den Server kann man ja auch noch mitrechnen. Genau. Oh ja,
auf dem,
also.
Auf dem Server, gewonnen. Auf dem Rien. Ja, auf jeden Fall. Hier in der Runde stimmt es so. Genau. Und zur Not habe ich daheim noch einen Server laufen, da läuft auch noch Linux drauf. Und
Glück gehabt.
Ich hab auch noch mein altes Notebook, da läuft auch noch Linux drauf.
Ja, aber es gab auf PC World kommen einen Artikel von jemandem, der gesagt, Linux-Desktop ist tot. Nachdem wir Jahr für Jahr irgendwie immer den Jahr auf Linux-Desktop hatten, traut sich jetzt mal einer raus und sagt, alles scheiße, gibt's nicht,
ja,
Linux-Desktop ist tot.
Ich muss sagen, der Mensch hatte eigentlich in den meisten Punkten so, ich meine, man hatte wenn man den Artikel liest, merkt man schon, dass dem Menschen der Linux-Desktop eigentlich am Herzen liegt und dass er eigentlich der Meinung war, dass er irgendwann, dass Linux irgendwann mal so eine Rolle spielen wird im Desktop-Markt.
Ja, aber irgendwie kribbelt es immer noch so bei 1% rum, während gut Windows zumindest verliert und Mac ein bisschen mehr wird.
Was auch echt interessant ist, weil im Endeffekt, wenn man so von unserem persönlichen Umfeld ausgeht, da benutzt eigentlich echt so keiner so Windows. Und so ein paar benutzen dann halt irgendwie, also ja, ein paar benutzen Linux und ein paar benutzen macOS, aber so, dass es dann wirklich so wenig ist, hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht in so einem Linux-Desktop.
Ja, das ist schon seltsam. Ich war ja am Wochenende auch in Leipzig bei der UboCon und habe auch bei jemandem übernachtet, der jetzt überhaupt nichts mit Linux irgendwie am Hut hat, der ist Arzt, aber er hat auch gesagt, er benutzt Ubuntu zu Hause. Und da war ich dann auch schon wieder überrascht, also dass selbst Leute, die überhaupt nichts mit dem ganzen Zeug am Hut haben, dann auch trotzdem Linux benutzen. Aber zurück zu diesem Artikel hier, wird halt davon geredet, dass Chancen nicht genutzt wurden, also gerade als diese neue Formfaktor Netbooks aufkamen, dass da Microsoft schnell einen Fuß drin hatte, weil halt diese Linuxe, die da drauf waren, irgendwie scheiße waren und dass das alles irgendwie nicht so richtig funktioniert hat.
Und deswegen haben wir jetzt auch bloß verkrüppelte Netbooks überall, die halt alle ganz schön cool sein könnten, mit so Eiern und mit zwei Kernen und so, aber da gibt es halt Windows XP, was da Lizenz nur vergibt für bestimmte
Für ein Gigabyte RAM und
zum Beispiel. Ein Kern ohne Eiern.
Genau, darum ist ja das, was vor dir steht, auch kein Netbook.
Genau, ist ein Notebook.
Ein was für ein Book?
Ein Notebook. Habe ich gelesen bei Engadget, deswegen muss es stimmen.
Nee, weil das hat ja auch schon zwei Kerne und irgendwie mehr RAM und so.
Genau. Ey, das hat meins aber auch. Wo ist es denn?
Ja, da ist aber kein Atom drauf.
Das ist
so ein Intel. Ist ein wie heißen die Dinger?
Pentium Inside.
Ah, ja, genau.
Dann muss das Ding ja richtig warm werden.
Nee, wird's nicht.
Das ist dieses CULV, glaube ich.
Genau. Ja, okay. Ultra Low Voltage.
Genau. Für was das C steht, weiß ich nicht. Consumer oder so.
Friss mich. Ja, und es gibt keinen richtigen DVD-Player und das ist alles irgendwie blöd.
Wobei, also...
Ja, das stört auch, mich jetzt auch nicht irgendwie.
Also, ich weiß nicht, LibDVD CSS. Ja, also ich weiß nicht.
Und installier den VLC, also what?
Benutzt der nicht die...
Der benutzt sie, glaube ich, auch.
Aber der muss sie nicht extra installieren, glaube ich, ne?
Doch. Steht dabei.
Mussten wir sie gerade installieren?
Bestimmt, also ich meine...
Da waren ja 20 Pakete oder so.
Okay, aber der M-Player hat es wahrscheinlich gebraucht, also selbst...
Vermutlich,
irgendeiner.
Ja, aber auf jeden Fall, also ich hatte noch nie Probleme mit DVDs abspielen unter Linux.
Wo war denn das? Nee, ich auch nicht. Aber
das Problem ist halt, wenn man das... in Anführungszeichen legal haben will, so wegen Softwarepatenten und irgendwie Kopierschutz und so.
Libread, libnav. Nee, die muss man nicht installieren.
Da ist schon kein DVD-Laufwerk drin, vielleicht deshalb.
Nee, aber VLC kann das Standard.
Ja.
Wir haben ja gerade auf diesem System hier gerade mal ein VLC installiert, aber.
Ja, vielleicht ist auch ein VLC drin. Also wie gesagt, ich hatte noch keine Probleme.
Ich glaube, ich hatte mal Probleme damit und dann musste ich es nachinstallieren und hat es getan.
Ja.
Vielleicht ist es auch ein optional Dependency oder so.
Ach, das ist heutzutage alles kein Problem. Also das sehe ich jetzt auch nicht wirklich irgendwie als Problem. Größeres Problem scheint schon viel mehr für Leute zu sein, irgendwie diese große fragmentierte Markt. Ja. Linux ist nur 1%, aber irgendwie von diesen 1% ist, glaube ich, auch keins größer als 50% wiederum als eingesetztes System.
Ja, das Problem ist da halt echt, es gibt irgendwie diverse Distributionen, die diverse Geschmacksrichtungen.
Ist geil. Ist ja so geil. Was? Das ist toll, dass es das bei Linux gibt.
Ach so, das ist toll. Ja, ja gut, das ist aber halt für Leute, die irgendwie
Entwickler,
entwickeln und so. Halt
für nicht große Firmen toll. Ist es blöd,
ja. Zudem hat man da halt auch immer noch im Desktop-Bereich die zwei großen Lager, irgendwie GNOME mit GTK und KDE mit Qt. Und die Programme wirken dann wiederum, also wenn man jetzt irgendwie ein Qt-Programm auf einem GTK-basierten Desktop wie jetzt GNOME laufen lässt, dann wirken die meistens so wie ein Fremdkörper oder so.
Ja, aber das geht mittlerweile.
Ja, das kann man auch einstellen alles, aber das ist alles immer irgendwie so ein bisschen gefrickelt. Mhm. Ja.
Also zwei Seiten ist dem.
Mhm.
Muss er recht haben.
Ja. Also ich glaube, seine abschließende Aussage ist, dass HTML5 uns alle retten wird.
Gut. Und der Google TV. Was?
Der Google TV, wo wir wieder beim Thema wären.
Oh, Google TV.
Google TV, WebOS, die retten uns alle. Linux ist ja mittlerweile überall, wir blicken es bloß nicht. Bloß auf dem Desktop halt nicht. Naja, sei es drum. Aber ich will auch nicht weg hier. Ich finde es gut.
Arch Linux ist echt toll.
Mit Awesome.
Mit Awesome, ja.
Ja,
uns ist letztens aufgefallen, dass unser Lieblings-Window-Manager, der Awesome, jetzt mittlerweile aus dem offiziellen Repository ins User-Repository gewandert ist und auf einmal kann man halt nicht mehr so standardmäßig installieren.
Ja, ich habe mich gewundert, ich habe halt so Update gemacht, neu gestartet und dann so eingeloggt und so, geht nicht. Was passiert? Dann habe ich gemerkt, dass das Ding im Auge gelandet ist. War ein bisschen traurig. Tja.
Wie wäre das, die eine Pac-Man-Funktion, die es nur gibt, weil wegen Awesome?
Echt? Gibt's die?
Ja, Ignore-Package ist nur, ach so. Nur wegen Awesome drin.
Ja.
Weil sich das ständig updatet und alles ändert.
Das war in der letzten Zeit eigentlich gar nicht so schlimm.
Ja, jetzt ist ja im Auge, das ist ja kein Problem.
das Problem, weswegen es dieses Ignore-Package gab, war, dass Awesome so mit jeder neuen Version irgendwie seine API geändert hat und seine Config-Files und dann die bisherigen Configs irgendwie nicht mehr funktioniert haben und man musste erst dann irgendwie so ganz auf die Kommandozeile zurück und das Zeug wieder fixen, bevor es dann wieder lief. Ja. Aber das war,
das muss man grundsätzlich machen.
Ja, aber seit ich Awesome verwendet habe, war das eigentlich nie bei mir der Fall.
Ja, so. Jetzt ist halt Lua und das ist halt standardisiert.
Ja.
Und
ja, wobei die API ist halt nicht.
Ah, ja, okay. Also,
ja. Aber ja.
Ja.
Aber, jo.
Gut, we lost the war.
Ja, aber das Web wird uns alle retten.
Das Web wird uns alle retten.
Also die Aussage, die ich da irgendwie
rausgezogen habe. Chrome OS kommt.
Genau. Also die Aussage, die ich da zum Schluss so rausgezogen habe, war halt, dass mit steigender Beliebtheit von Webanwendungen das Betriebssystem an sich weniger ausschlaggebend ist. Und dass man dann im Endeffekt auch problemlos das Betriebssystem wechseln kann, weil die Anwendungen eh dann im Web liegen und sich für einen dann nichts ändert. So. Ja, kann ich zum Teil zustimmen. Ich mag immer noch Desktop-Applikationen, auch wenn mittlerweile Web-Applikationen echt ziemlich gut geworden sind.
Ja. Aber benutzt halt keiner auch alles, was da ist. Also das ganze Offline-HTML5-Zeug, das ist ja schwer zu finden.
Ja.
Also da geht schon noch einiges.
Also da gibt es schon so ein paar Applikationen, die das benutzen, aber wie gesagt, ich glaube, das kommt halt noch.
Offline-HTML5 ist schon cool.
Ja, also ich meine, das Problem an dieser HTML5-Problematik ist halt, das kann man mit zwei Buchstaben und einer Zahl beziffern. IE6.
Also oder 7 oder 8.
Ja, oder 7 oder 8, wobei 7 und 8 dann meistens schon relativ schnell wieder abgedatet werden, aber wie so ein Geschwür irgendwie hält, ist dann halt die IE6.
Aber IE6, viele Features aus IE6 sind jetzt in HTML5 drin, ich weiß gar nicht, was ihr wollt.
Du meinst dieses... das habe ich...
Wie diese Plugin, Copy-Paste-API oder so. Das ist jetzt alles standardmäßig HTML5.
Ja, super. Wow. Nee.
Ja, das kann aber der IE6 besser als alle anderen oder so ähnlich.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt, wo es standardisierter ist, kann es auf jeden Fall besser.
Genau. Und ich bin ja dafür, dass. Und Marquis und alles gibt's wieder. Das ist so schön.
Auf jeden Fall.
Web wird so gut in nächster Zeit.
Und so bunt. Kennt ihr diese Seite, die dafür sorgt, dass sich der irgendein HTML5-Browser wieder verhält wie der Internet Explorer 6?
Ja.
Die ist großartig. Ich zeig dir euch gerade mal, die können wir dann nachher auch verlinken. Ingo, siehst du was? Wenn ich jetzt hier die Maus bewege.
Okay, man muss dazu erklären, da sieht man so ein Fehlerfenster.
Ja, man sieht ein Fehlerfenster und man kennt diesen Effekt vielleicht von man kennt den Effekt vielleicht in Windows, wenn dann der Rechner richtig irgendwie am Probleme hat, dann werden diese Fehlerfenster, wenn man sie verschiebt, bleiben dann die anderen Versionen auch noch da.
Das ist so wie Solitär, wenn man gewonnen hat.
Genau, man hat dann halt ganz viele Stieren, die sich irgendwie. Und da gibt es jetzt eine Webseite, da kann man das emulieren mit HTML5. Das können wir auch mal verlinken, das ist ziemlich witzig. Ja.
Okay. Dann war letzte am Wochenende ja die UbuCon. Na gut, ihr wart alle nicht da, aber ich war da. Warum seid ihr eigentlich nicht mitgekommen? Wir haben eine tolle Sendung gemacht.
Wir mussten coden.
Ja, und das war awesome.
Ja. Wir haben von dem Wochenende durchgecodet, das war echt gut.
Ja. Okay, aber wir hatten Live-Publikum. War ganz nett. Es hätten vielleicht noch ein paar mehr Leute sein können und ihr hättet auch ruhig Fragen stellen können. Also es war ja eigentlich dafür da, wir haben es ja eigentlich alles aufgebaut, dass ihr mal drüber gucken könnt, wie so diese Produktion hier aussieht. Und da hätten noch mehr Fragen kommen können, hätte ich mir gewünscht. Aber gut, so haben wir halt die Sendung aufgezeichnet. Ihr könnt sie nachhören. Da waren wir, glaube ich, auch 5, 6 Leute, die Sendung gemacht haben. Und es kam ein bisschen Feedback, und zwar das Feedback, was wir die Hörer, also die Leute, die zugeguckt haben, Zuschauer, ja, noch mehr hätten einbinden können. Das ging natürlich jetzt in dem Setup nicht, weil wir alle Headsets aufhaben und man kann so mit so einem Headset schlecht rumgehen. Aber und ein Mikro anmieten, so ein Funkmikro, ja, kostet halt alles Geld, war so ein Vorschlag. Aber ich guck mal, dass wenn wir sowas nochmal machen, vielleicht ja nächstes Jahr auf der UboCon oder vielleicht auf einer anderen Veranstaltung, dass wir dann zumindest ein Mikro haben, mit dem man rumgehen kann. Und da braucht man natürlich auch eine Person, die dann auf die Hörer zugeht, die sich dann mal vielleicht irgendwie winkend melden oder so. Gucken wir mal, dass wir das beim nächsten Mal mit hinkriegen. Ansonsten hat mir das echt gut gefallen. War auch nett, die ganzen Radio Tuxer und alle anderen Leute mal wieder zu sehen und ein bisschen zu quatschen. Also, ja, war schön, Leipzig. Blöd war bloß, dass da irgendwelche Rechten demonstriert haben.
Was? Ja. Was machen die denn da?
Ja, braunes Gesocks.
Ja. Ja. Wenn man nicht hinschaut, gehen die weg. Das ist der Trick mit den Demos. Wenn keiner hinschaut, ist es keine Demo.
Aber die Polizisten sind ja da.
Ja, es waren, glaube ich, viel mehr Polizisten als Demonstranten.
Ja.
Also viel mehr.
Ja. Ich dachte, die sind alle in Stuttgart. Hm.
Ja, nee.
Ja, da sind sie auch.
Ja. Ich glaube, da gibt es irgendwo ein Nest.
Irgendwo in Deutschland auf jeden Fall. Irgendwo. Ich glaube, die kommen alle aus Berlin.
Genau.
Werden alle gemietet.
Hier. Gemietet.
Okay, so. Auf jeden Fall.
Haben wir denn sonst noch irgendwas Tolles?
Ja, ich würde noch mal kurz zu diesem Oracle-Thema zurückkommen. Oracle Harmony, Patrick?
Ja,
du hast es reingeschrieben. Wir hätten es gleich vorhin behandeln sollen, aber irgendwie stand es so weit unten in der Liste.
Hat das da eingefügt?
Ja, ich weiß auch nicht.
Was?
Patrick.
Ja, Oracle, also die scheinen im Moment wirklich drauf zu stehen, sich unbeliebt zu machen bei den Open-Source-Lern. Und zwar geht es ums Harmony-Projekt, was Marc eben angesprochen hat. Mhm. Die wollen ja eigentlich schon zu Sun-Zeiten offiziell einen Java-Titel haben. Und ja, den hat Sun bisher immer verweigert, weil um sich offiziell Java nennen zu dürfen, müssen sie halt so einen TCK-Testparcours durchlaufen, der halt proprietär ist. Und Oracle selber hat jetzt auch nicht wirklich vor, da Harmony eine Lizenz zu geben, dass sie sich offiziell Java nennen dürfen. Das wäre auch in dem Sinne lustig, weil Android selber ja auch Teile von Harmony benutzt. Dementsprechend wäre dann wahrscheinlich Oracles Klage gegen Google ein bisschen hinfällig. Und ja, so ist es halt im Moment ein sehr schwieriges Unterfangen da.
Also alle lieben Oracle nach wie vor.
Ja, nach wie vor. Also Interessant ist dabei aber auch, dass Oracle selber vor einigen Jahren dafür plädiert hat, dass diese TCK-Testparcours offen gemacht wird.
Tja, wenn man jetzt Eigentümer ist, kann man sich das
ja, natürlich. Ja, eben, deshalb, also jetzt, wo du Eigentümer bist.
Wenden, wie man will.
Stimmt, stimmt.
Ja. Aber ich habe noch was Positives. Man kann jetzt Debian-Mitglied werden, auch wenn man nicht coden will.
Und was macht man da?
Frei sein.
Genau. Ein gutes, flauschiges Gefühl. Vielleicht.
Ah, okay. Vielleicht testen. Ja, ich meine, was man machen könnte, wäre testen, irgendwie Artwork, so Werbung, Community-Arbeit oder halt
Verwaltungsaktivitäten.
Oder halt Pakete bauen, da muss man auch nicht zwingend dazu coden können.
Ja. Oder so Tuxe malen einfach.
Tuxe malen. Ja. Debian-Tuxe.
Debian-Tuxe. Was haben die denn?
Die haben Kringel.
Kringel malen. Das ja kann dann jeder Mitglied werden.
Nein, aber es ist so Wartung der Infrastruktur, Verwaltungsaktivitäten, rechtliche Sachen, Marketing, fu. Ja.
Ja.
Da kannst du jetzt Mitglied werden und kannst du voten.
Werde ich auf jeden Fall.
Wie hieß nochmal? Debian ist eine, was für eine Kratie? Mikrokratie?
Mediokratie.
Mediokratie.
No pun intended.
Ja, whatever. Gut, sind wir durch? Sollen wir Schluss machen? Dann könnt ihr euch alle diesem komischen Apple-Event zuwenden.
Ich schau und sabber schon.
Voll tut mir leid.
Was? Es gibt
gibt's neue tolle Sachen.
Wir dürfen hier nicht drüber reden.
Achso, wir haben ja Sprechverbot. Ja,
neues Device, was genauso ist wie alle anderen Devices.
Es
geht um ein neues Betriebssystem.
Wow. Genau so
nur bedingt.
Nur bedingt, da kommt was Neues.
Richtig, aber da reden wir jetzt nicht drüber, wir dürfen nicht.
Ja, okay, genau. Das ist die falsche Show, da hört ihr euch dann.
Ja, die Sendung ist ja als Gegenschlag zu dem Apple-Event jetzt geplant, von daher.
Ja,
da müssen wir halt Jobs machen, auf jeden Fall.
Ingo, kündig doch mal was an, schnell.
Ich kündige was an, was soll ich denn ankündigen?
Ganz schnell. Die Picks.
Die Picks, ja. die Picks der Woche. Es sei denn, es will hier noch jemand den Apple TV Jailbreak machen.
Der Apple TV hat iOS, bedeutet, den kann man jetzt auch jailbreaken, bedeutet, da kann man dann auch Anwendungen drauf installieren, bald wahrscheinlich. Und an und für sich ist es ja eine recht nette Plattform. Also ist sehr klein, sehr sexy, braucht kaum Strom, hat Wi-Fi, BGN, hat 1000er Base Ethernet-Netzwerk, spielt hier MPEG 4 H264 ab. H264 nur bis zu 27p, aber eigentlich ja ganz okay. Also eigentlich eine nette Hardware für 119 Euro, glaube ich. Auch nicht mal mehr so teuer im Vergleich zum Rest. Gerade dafür, dass er eben echt kaum, hat ein 6 Watt Universalnetzteil. Yeah. Also der verbraucht maximal 6 Watt, wenn er da rumrödelt. Und
ich habe ja gehört, der alte, der scheint da so ein bisschen mehr verbraucht zu haben.
Ja, aber der ist jetzt auf jeden Fall sehr, sehr verbrauchsarm und kann jetzt auch gejailbreakt werden, bedeutet, man kann dann auch bald Spaß drauf haben. Ich glaube, noch ist nichts Besonderes drauf, aber dann kann man theoretisch die ganzen iPad-Anwendungen, iPhone-Anwendungen auf dem Apple TV laufen lassen, weil selber Prozesse und so. Und
ich denke vor allem halt als Media Center, seine ganzen Filme, Serien, sonst irgendwas abzuspielen.
Oder Furz-Applikationen.
Richtig.
Jawohl.
Super. Ja.
So, ja, die ganz wichtigen
Sachen. Das braucht man natürlich dann auch noch über die Stereoanlage auf dem Breitbildfernseher. Auf jeden Fall.
2636 ist immer noch nicht da. Obwohl ich ja vorausgesagt habe, das ist jetzt kommt jetzt Mittwoch, aber irgendwie haben sie es noch nicht hingeschaut. Aber was dafür da ist, ist ein neuer Fehler im Linux-Kernel, der Root-Rechte ermöglicht.
Schon wieder. Yay.
Ein Exploit im RDS Reliable Datagram Sockets Protocol.
Ja, das gibt es ja immer mal wieder. So.
Ist das lokal oder remote?
Ja, soweit ich aus über das Netzwerk.
Das ist ja nett.
Ja. Kriegt man eine Root-Shell.
Gibt es da schon Fix für?
Nö, aber es gibt Exploits.
Ist der Port offen? Im Normalfall, wer macht einen RDS?
Ich kenne auch keinen, der RDS hat.
Kein Problem, gelöst. Außer ihr habt natürlich RDS im Einsatz.
Selber schuld dann, ne? Ja. Aber so ein normales Arsch-Linux hat ja gar nichts offen, das ist ja das Schöne.
Genau,
das
kann ja auch
nichts.
Das Einzige, was offen ist, es hat den Arsch offen. Nein.
Oh.
sorry.
Ja. Warte mal, willst du nochmal evil lachen? Komm.
Voll gut.
Ja, total möglich.
Wir brauchen mehr Effekte.
Ja.
Schickt uns mal Effekte.
Schickt uns mal Effekte und V-Modes und hier MIDI-Schnittstelle und so, ne?
Richtig. Ja, ja.
Basteln wir dann
alles.
So. Na gut. Also gibt auch ganz einfach einen Fix. Wenn ihr es tatsächlich anhaben solltet, macht's halt aus.
Und was ist, wenn man es braucht?
Computer ausmachen. Dann stell dich nicht so an.
Dann warte, bis es im Linux-Kernel gefixt ist und mach ein Upgrade.
Richtig.
Also ich meine, wenn 2.6.36 noch nicht raus ist, wenn es jetzt eine ganz böse Lücke ist, vielleicht schließen sie es ja noch. Und ja, ein Arch Linux, das dauert jetzt 2 Wochen und dann ist der Kernel auch da.
Ja. Ohne das Problem natürlich.
Ja, auch so bei Debian, wenn man da so
wobei Security Fix sind sie, glaube ich, halbwegs.
Ja, und ja, auch wenn man da so, wie wir zum Beispiel einen checkenden Debian-Kernel-Entwickler im Haus hat, dann macht es das Ganze auch besser.
Ja, der macht es dann selber.
Der macht es dann selber.
Der patcht dann die Binary einfach.
Richtig. Der schreibt einfach nach devmem mit Set.
Wir hatten da auch so wegen WebSockets, WebSockets ein interessantes Phänomen, dass er den Kernel patchen musste, weil er irgendwie einen Chrome zum Laufen kriegen wollte.
Das war ganz schön aus.
Das war interessant, aber es hat dann getan auf jeden Fall.
Ja, aber nur auf einer Kiste von diesem Multiseed.
Ah ja, man muss dazu sagen, das war ein Rechner, an dem 3 Monitore, 3 Mäuse, 3 Tastaturen angeschlossen wurden und jeder als eigener PC verwendet, also jedes Terminal praktisch als eigener PC verwendet werden
kann. Warum will man das?
Weil man es kann.
Falls geht.
Ja, wir hatten bloß einen Computer.
Wir hatten einen Computer und wir wollten viele Arbeitsplätze schaffen und dann geht es. Ja.
Mhm. Ich hätte ja lieber so einen großen Monitor wie den hier und vielleicht noch 2 davon. Ja,
wenn oder so. Und 2 Mäuse da drauf, auf jeden Fall.
2 Mäuse?
Ja,
weil da kann man dann Multitouch machen.
Nee, ich will kein Multitouch, ich will einfach 2 Mäuse.
Ah.
Das ist ganz schön cool.
Hm. Ich hätte lieber Multitouch. Ach, ich hab Multitouch.
Ach, ich auch. Fuck you, Alter.
Wie wär's mit 2 Miezen? Egal. Die Picks diese Woche.
Ja.
Flydie.
Wie ich vorhin schon erläutert habe, sind wir beide begeisterte Benutzer von Vim. Ich jetzt hier in der Mac-Variante mit MacVim. Und dafür gibt es ein super Plugin, was man verwenden möchte, wenn man zum Beispiel sowas macht wie LaTeX schreiben oder programmieren
oder HTML schreiben.
Also alles, was irgendwie Dinge beinhaltet, bei denen man gewisse Sachen wiederholt schreiben möchte.
Genau.
Also zum Beispiel, wenn ich jetzt LaTeX schreibe, dann möchte ich, wenn ich ein Bild einfügen will, nicht irgendwie 5-6 Zeilen LaTeX-Code schreiben, weil das ist bei mir eh immer so dasselbe. Ich möchte das Bild dann irgendwie zentriert haben, möchte das auch eine gewisse Breite haben, so irgendwie möchte da eine Bilddatei angeben, die da eingebunden wird. Und da gibt es dann ein tolles Vim-Plugin für, das nennt sich SnipMate. Damit kann man dann so Text-Snippets definieren und dann kann ich einfach nur anfangen, Image zu tippen, Tab drücken, in dem LaTeX-Beispiel jetzt zum Beispiel, oder Figure, Tab, und dann wird mir der ganze Code, den ich da sonst von Hand runtertippen muss, generiert und ich kann nur noch die Variablen ändern, die ich brauche. Und das ist ziemlich cool. Das funktioniert für alle möglichen gängigen Programmiersprachen und so Markup-Sachen wie HTML, CSS, LaTeX und was einem sonst so einfällt. Genau. Und man kann da auch ziemlich einfach seine eigenen Snippets definieren und ja, das macht Spaß.
Vielen
Dank. Toll. Und ich hatte noch ein zweites.
Nochmal, wie hieß das Ding?
SnipMate.
SnipMate.
Ja, das kommt, also diese Funktionalität, die kommt von diesem Mac-Editor, wie heißt denn der?
TextMate,
genau. Der hatte so diese Funktion zuerst und das ist jetzt so ein Plugin, was diese Funktionalität in Vim einbaut.
Okay.
Genau. Mein zweiter Pick wäre eine Serveranwendung. Die funktioniert ziemlich gut. Und zwar NetArtHoc. Das ist so ein kleiner Daemon, den kann man auf seinem Server installieren und kann damit Dateien freigeben.
Yeah.
Wer es glaubt. Das Interessante ist, der spricht nicht Apple Talk, sondern
AFP, das Apple File Sharing Protocol.
Genau, der spricht AFP und damit kann ich dann über das Netzwerk mit Gigabit Ethernet mein MacBook auf meinen File-Server sichern und kann da die Time Machine übers Netz sichern lassen. Auf meinen Linux-Rechner.
Yay.
Yeah. Und es funktioniert unglaublich gut. Also, ich habe das einmal eingerichtet und seitdem jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie, wenn der File-Server läuft und der Rechner irgendwie in meinem Netz ist, dann fängt er da an, im Hintergrund zu sichern und ich brauche mir da keine Gedanken mehr über mein Backup machen. Großartig.
Ja.
Jo. Cool.
Felix ist neu, der hat noch ein paar Minuten Zeit, sich irgendwas Tolles zu überlegen.
Ingo.
Ja, oder? Mein Computer geht gerade hier in Standby und der hat noch 2% Batterieleistung.
Hast du trotzdem noch 2 Minuten Zeit, Patrick?
Ja, ich habe jetzt am Wochenende ein paar Screencasts für meine Firma vorbereitet. Die sollten halt per Internet erreichbar sein, in schönem Flash-Format.
Yeah.
Ja, genau, aber gut. Bin leider nur Befehlsempfänger.
Ja, das muss man ändern. Schade, eine Revolution.
Ja, wäre vielleicht mal eine Idee. Nee, ja, und nach der Aufnahme wollte ich das Ganze dann schön mit FFmpeg kodieren. Hat auch soweit geklappt. Als ich das dann auf die Seite eingebunden habe, habe ich nichts gesehen. Wusste also nicht warum und habe mir da dann das Tool Media Info besorgt. Das ist ein wirklich sehr praktisches Tool. Gibt es für Windows, Mac, sämtliche Linux-Derivate mit GUI, Command Line, Source Code. Und das zeigt dir so wirklich alles an, was an Codecs gibt. Das ist wirklich sehr praktisch. Also wenn du jetzt gerade eine MKV kriegst zum Beispiel, da kannst du so von außen erstmal nicht sagen, was da überhaupt für ein Codec werkelt. Ist das ein MPEG-2, ein MPEG-4, H.264? Und das zeigt dir das Tool an. Das ist wirklich sehr praktisch, auch wenn man jetzt zum Beispiel einen externen Medienplayer hat und da vielleicht ein Video ruckelt, da kann man dann schön sehen, wie viele B-Frames hintereinander kommen, welches High-Level-Profil angegeben ist. Also wirklich sehr praktisch, wenn man irgendwie mit Videodaten oder Audiodaten zu tun hat.
Jo, cool.
Marc?
Ich habe wordoid.com gepickt. Das ist, fand ich eigentlich ganz witzig. Da kann man, wenn man sich eine Domain registrieren will, und man hat schon ein gewisses Wort, das man in diese Domain reinpacken will, okay, so dann kann man sich so natürlich klingende Domainnamen generieren lassen. Rein. Was?
Awesome,
Englisch? Ja, machen wir auf Englisch. Somewhere inside. Da wäre zum Beispiel noch awesomehow.com und .net frei. Clawsoms.com und .net. Dorsomera.com und .net.
Auf jeden Fall.
Horsom.net. Das ja, es neben Sachen, die man aussprechen kann.
Das hört sich unanständig an.
Awesome. Genau. Sachen, die man aussprechen kann. Oder awesometit.com und .net.
Awesometit?
Awesometit.
Awesomematic.com und .net wären auch frei.
Oh ja.
Und ja, es sind eben so Sachen, die man sich als Mensch merken und aussprechen kann und mit gewissen Worten, und kann man auch noch sagen, soll aussprechbar sein in Englisch, in Spanisch, in Deutsch oder sowas.
Cool. Mach mal Deutsch.
Awesome und Deutsch.
Mal irgendwie.
Dorsoment, Dorsomen, Dorsomer. Einfach der benutzt halt die Endungen.
Aha, okay. Dorsoment. Das klingt wie insolvent, dement.
Genau.
Mal insolvent ein.
Ah, nee, ich mache das jetzt zu. Kein Schabernack hier. Auf jeden Fall ist es eine coole Seite. Ist nur .com und .net, aber er zeigt einem an, was so verfügbar ist und generiert auch schön Bilder. Das war halt von mir.
Okay, Wordoid.com.
Wordoid.com.
Eine Webseite, um sich Zeug zu generieren.
Richtig.
Für
seine Interweb.
Guckt er auch gleich nach, ob es die schon gibt?
Ja, für .com und .net halt. Und
ja, okay. Gut, die sind also dann noch frei. Richtig. Okay, ich habe eine Sache ja vorhin schon gepickt mit diesem Chrome, Firefox, Gconf, XML-Gedöns. Aber ich habe noch ein zweites, und zwar Kaff.
Kaff.
Das klingt wie Kaffee oder so. Wie das Kaff, also ja, wie ein Dorf.
Wie das Kaff, ja.
Wie so ein Dorf, was ein Kaff ist.
Genau.
Genau, so C-A-F-F. Und zwar kann man das benutzen, um Key-Signing zu betreiben. Sind ein paar, ich glaube, Perl-Skripte oder sowas. Ja, Perl ist gut.
Genau. Ja. Jedes Mal, wenn ich Perl höre, denke ich an Affen, die auf der Tastatur rumhacken und trotzdem noch vernünftig validierbaren Code schreiben.
Ja, nicht parsbar, aber wurde auch bewiesen.
Ja.
Perl nicht aber komplett parsbar.
Ja.
Okay, genau. Ja,
richtig.
Weil ich ja am Wochenende auf der Key Signing Party war. Party. Und einfach die ganzen Keys, die man ja da dann in seiner Liste hat, zu signieren und alles das ein bisschen zu automatisieren, gibt es dieses Kaff. Und ja, wer mal auch mal wieder auf einer Keysigning-Party ist und sowas machen muss und das nicht alles per Hand eintippen will, sondern es ein bisschen leichter machen will, der kann dieses Ding benutzen, Kaff. Ist in Ubuntu im Paket Signing Party oder sowas drin. Und im Aura ist es auch drin, also für Arch Linux und Alana weiß ich nicht.
Was genau vereinfacht das dann?
Du gibst einfach nur deinen Key an und den Key, den du signieren willst und drückst Enter und dann fragt er nur.
Ach so, okay,
und
das heißt, gut. Man muss dann halt kein GNU-PG mehr auf der Kommandozeile.
Genau, und er generiert auch automatisch eine Mail und wenn du einen MTA installiert hast, schickt er die auch automatisch raus.
So. Lokal. MTA lokal, oder?
Ja.
Also man kann da nicht irgendwie sagen, man gibt jetzt irgendwie...
Das habe ich noch nicht rausgefunden. Könnte auch sein, dass man das auch
ja,
machen
es gibt
kann.
Ja, es gibt ja so diese Tiny-MTA-Versionen, die man sich dann lokal installiert, die eigentlich nur vorworten kann man ja machen.
Aber ja. Genau, irgend sowas. Mhm. Ansonsten habe ich mich noch nicht reingelesen, ob der auch SNTP spricht. Also der benutzt da ja irgendwie Perl-Mime-Zeug, Foo und dann Mail, Perl-Mail, Mime-Mail.
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 Mime-Slash-Mail.
Ja. Kann man ja mit C-Paaren auch selber auschecken, wenn du willst.
Ja, ja.
Wo wir heute schon dabei waren.
Ja.
Okay, das war mein Pick. Du hast jetzt noch einen. Du darfst dir jetzt noch...
Genau. Vorgestern habe ich mein Kindle bekommen, Kindle 3, und ich bin total glücklich. Und ich habe da jetzt...
Da habe ich letztes Mal schon irgendwo gemacht.
Ja. Egal, ich bin auch glücklich.
Wunderbar.
So.
Das war's.
Nein. Ich habe da jetzt auch schon geguckt, natürlich nach E-Books, was es so gerade gibt, was gerade cool ist. Ja. Und da habe ich mir ein E-Book rausgesucht, das nennt sich Mastering Node. Das ist ein freies E-Book, auch als Mobi-Format runterladbar. Den Link reiche ich noch nach, weil gerade mein Computer ausgegangen ist. Genau, das ist, ich habe mal durchgeschaut, sehr interessant, zeigt so ein paar Sachen, wie man Node tatsächlich anständig benutzt. Genau, kann ich empfehlen.
Okay. Okay. Ich glaube, ich auch unter Creative Commons, wenn mich nicht alles täuscht.
Eventuell.
Ja, aber kann man auf jeden Fall kostenlos runterladen. Ich glaube, sogar die Sourcen gibt es irgendwie.
Ja.
Ich habe den Link eingefügt.
Yay, wunderbar.
Super. Okay. Und der Chat meint, es gibt ein neues Mac OS X, heißt Lion, und ein neues MacBook Air. Ja, war zu erwarten.
Genau das Gleiche.
Ja, pff.
Nein,
okay.
Es gibt noch coolere Sachen. Das
ja gut, aber da reden wir jetzt nicht drüber. Wir machen jetzt Schluss.
Jo.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wahrscheinlich nächste Woche wieder gleiche Stelle, gleiche Welle. Alles prima und so, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Jo. Tschö.
Tschüssi.
Tschüss.
Ciao.
Und ich hoffe, ich finde hier noch den Abspann. Nee, finde ich nicht.
Gibt
vielleicht
einen Abspann?
Doch, irgendwo. Ich hatte ihn doch vorhin da. Ach, jetzt bin ich an. Ach Gott.
Das ich leg mal mein Mikrofon.
Ja, ich krieg's doch hin. Das.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2010 unter Creative Commons bei noncommercialsharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee und Tarent.
Fairtrade Software.